Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Ich muss 35 Jahre alt. Ich habe lange gespielt Fußball. Aber ich noch nie gesehen, ein Spiel genau heute. Für mich das nicht Profimannschaft, das nicht Profifußball. Unglaublich.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Das ist unglaublich, sagt Ayrton. Und ob er damit diesen 33. Bundesligaspieltag meinte, naja, vermutlich dann doch nicht. Und dennoch, hallo und herzlich willkommen zur Schlusskonferenz Nummer 172. Mein Name ist Max Sackboss, ich bin der G-Netzer bei Twitter und Moderator dieses Spieltagsrückblicks, den ich wie immer mit zwei Gästen bestreiten werde. Und da begrüße ich zum einen bei mir in der Leitung Flo Bogner von Eurosport.de bei Twitter, der @flopomux. Servus Flo.
Hallo Max.
Schön, dass du mal wieder mit dabei bist und fatalerweise hast du mir auch schon die Zusage für ein WM-Projekt gegeben. Naja, das spoilern wir mal jetzt noch nicht. Ob das so war, weiß ich nicht. Aber ich habe da schon aufgenommen zu dem Zeitpunkt. Das habe ich dir vorhin noch nicht gesagt. Also ich hab's
du hast Beweise.
Ja. Und außerdem mit dabei David Theiss, Autor bei 90plus, bei Twitter @David_Theiss. Servus David.
Hallo.
Sehr schön, dass ihr zwei mit mir zusammen auf den 33. Bundesligaspieltag zurückblicken wollt. Es ist so einiges passiert. Wir werden heute, liebe Hörerinnen und Hörer, keinen klaren Schwerpunkt setzen, sondern uns von der Tabelle lenken lassen. Jetzt ist es auch viel zu spät, um noch im Detail auf einen Verein zu gucken. Jetzt sind es ja nur noch 6 Tage bis zum allerletzten Bundesligaspieltag. Bevor wir loslegen, 2 kurze Hinweise noch. Zum einen, den Rasenfunk gibt es jetzt bei Spotify. Wenn ihr wirklich bei Spotify den Rasenfunk hören wollt, was auch bedeuten würde in einfacher Geschwindigkeit, weiß ich jetzt nicht, ob ich das empfehlen würde, dann könnt ihr das tun. Und außerdem habe ich einen Vortrag gehalten auf der diesjährigen Republika. Das ist eine Internet- und Digitalkonferenz zum Thema Sportjournalismus und Podcasting. Da geht es eigentlich gar nicht so sehr um den Rasenfunk, sondern generell um die Medienlandschaft. Wen das interessiert, ich packe den Link in die Shownotes. Aber jetzt beginnen wir mit dem eigentlich Wichtigen. Und das ist der 33. Spieltag. Und da gab es, David, den Abstiegskracher zwischen Eintracht Frankfurt und dem Hamburger Sportverein. 3:0 hat die SGE gewonnen. 2 zurückgenommene Tore für den HSV waren dann doch zu viel. Und über viel Körperlichkeit und einen, wie ich fand, sehr, sehr guten Willems auf links kam die Eintracht zu diesem Sieg und hat auch noch die schönste Geschichte des Spieltags geschrieben. Und du weißt bestimmt, was ich damit meine.
Alex Meyer, Fußballgott?
Das ist völlig korrekt, zumindest meiner Meinung nach.
Meiner auch.
Schöner, emotionaler Moment fand ich. Also ich habe in dem Moment auf Einzelspiel den Ton laut gemacht und die Konferenz gemutet, als das Stadion angefangen hat, so ja seine Einwechslung anzudeuten durch Laola. Und ich weiß von Freunden von mir, die im Stadion waren, dass da sehr vehement gefordert wurde, sie mögen doch endlich den Ball ins Ausschießen.
Das glaube ich gern. Also ich habe auch einen guten Freund, der gelegentlich die Eintracht schaut und ein fanatischer Fan ist und hatte schon das Vergnügen, ein paar Mal mit dem Stadion zu sein, entsprechend also auch den Fußballgott zu bejubeln und seine Tore. Daher kann ich mir gut vorstellen, was da heute sich abgespielt hat.
Ah, schön. Und wir suggerieren jetzt mit dem heute auch, es wäre, wir würden am Samstag aufzeichnen. Am heutigen Spieltag.
Ah, okay, gut. Ja, genau.
Und wir wissen nicht nur, weil Alex Meyer das Tor erzielt hat und das Trikot der Eintracht trägt, Flo, der Fußballgott ist kein Hamburger. Oder gibt es da noch Hoffnung unten im Abstiegskampf nach dieser Niederlage?
Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, das war jetzt das Spiel, das sie gewinnen hätten müssen, um doch noch irgendwie drin zu bleiben. Aber dass sie gegen Gladbach gewinnen, halte ich schon für relativ utopisch und dass dann noch Wolfsburg mitspielt gegen Köln, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ist ein bisschen unglücklich gelaufen in dem einen Spiel jetzt, aber in Summe reden wir ja über 33 Spieltage und dann ist es schon okay, dass der HSV auf 17 steht.
Wobei ich persönlich Wolfsburg nach den letzten Wochen eine Niederlage gegen Köln auch zutrauen würde.
Ja, würde ich auch. Ich traue es ihnen schon auch zu, aber es ist halt schon, jetzt müssen halt noch 2 Dinge zusammenkommen am einen Spieltag und
ja, klar.
Ja, also.
Ja, ja. Ja, und das Hamburger Spiel war auch ein bisschen bitter irgendwo. Eigentlich ein schön rausgespieltes Tor, sie haben relativ sauber gespielt, ne? Sind aber nicht wirklich gefährlich ins letzte Drittel gekommen. Und das erste Tor fällt dann, glaube ich, ziemlich leicht, ein Sprint, alle versuchen so ein bisschen drauf zu gehen auf den Mann, der letztlich aber dann einfach den Ball abgeben kann. Der Stürmer leitet ihn einmal kurz weiter und sofort ist das Ding drin. Und das, glaube ich, auch noch relativ dicht an, oder
ja, ja.
Relativ nah an dem Tor von Ito. Das ich eigentlich als gleiche Höhe gesehen habe. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt.
Also es war sehr knapp.
Also tut mir leid.
Nee, ich habe jetzt hier irgendwie ein bisschen Doppelpass und ein bisschen Wontorra und jetzt noch ein bisschen Sky 90 und ich habe mir dröhnen die Ohren von diesem blöden Tor. Also ich habe da eine Linie gesehen, nach der war es abseits und dann ist es auch abseits und dann muss es halt auch nicht zählen.
Okay, also. Ich nehme an, wenn du Wontorra ansprichst, dass die Schiedsrichterentscheidung leicht skandalisiert wurde.
Ich rate. Nein. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Okay, ja.
Ich frage mich aber ehrlich gesagt auch, warum du das siehst, Flo. Also, aber gut.
Tja, das ist eine gute Frage.
Eine also, sehr gute Frage. Es war definitiv knapp, aber man könnte jetzt auch ganz viele Argumentationen anführen. An den Fakten können wir eh nichts mehr verändern. Und es gab ja auch schon ein klares Abseitstor, das nicht zurückgenommen wurde, damals gegen Raba Leipzig. Und damals wie heute ist die Frage sowieso höchst spekulativ, was wäre passiert, wenn dieses Tor gezählt hätte oder eben im anderen Fall zurückgenommen worden wäre. Insgesamt finde ich es insofern ein bisschen bitter für den HSV, Flo, dass die eigentlich die mit der stärksten Form da unten drin sind. Also egal, wen ich mir angucke, Freiburg, Wolfsburg, FC ist jetzt ja eh schon weg. Der HSV ist die einzige Mannschaft, die da so richtigen Fußball spielt unten drin.
Das ja, aber der HSV ist auch immer noch die Mannschaft, die die wenigsten Tore erzielt hat. Und dann ist ein Rückstand auswärts bei einer Mannschaft, die im oberen Tabellendrittel steht oder in der oberen Tabellenhälfte steht, ja, dann schon ein Brett oder eine Hausnummer, mit der der HSV dann eben auch nicht mehr wirklich umgehen konnte. Also insofern ja, dass sich jetzt alles an dieser Ito-Szene irgendwie auflädt und so, ist schon klar, weil wenn der HSV 1-0 führt in Frankfurt, dann läuft das Spiel hundertprozentig anders, das muss man so sagen. Aber durch den Rückstand und dann durch das Anrennen und dann durch, ja, immer mal wieder so Halbchancen, aber dann auch hier, das muss ich jetzt noch machen und hier muss ich jetzt noch irgendwie mehr investieren und da muss ich halt dann doch mal irgendwie die Deckung ein bisschen aufgeben und dann eben hat es Frankfurt super gemacht. Du hast Willems angesprochen, also über die Außen, das ist ja auch so eine Stärke von Frankfurt in diesem System, dass sie halt Außen haben, die immer Gas geben, die immer rauf und runter gehen. Dann konnten die das Spiel halt breit ziehen, konnten immer mal wieder die Außen schicken und so ist es halt dann letztlich zur HSV-Niederlage gekommen, aber also das war gestern, finde ich, dann auch wieder sinnbildlich für die ganze Saison, dass der HSV halt vorne einfach zu schlecht ist und wenn Holtby mal nicht trifft, dann gibt es halt eine Niederlage.
Und Radetzky super gegen Santos hält, das war somit die größte Chance vom HSV, Distanzschuss Santos hätte auch gut ein Tor sein können. Wie ist denn...
Aber Distanzschuss Santos, also ich meine, das ist ja auch schon alles...
Das ist eigentlich echt ein guter Punkt, glaube ich, weil Frankfurt nicht den Eindruck gemacht hat, dass sie sich übertrieben viel Mühe geben. Sie haben, glaube ich, 50 Mal oder sowas den Ball geklärt, haben aber trotzdem all ihre Angriffe halbwegs zu Ende gespielt. Also ich glaube, sie hatten nur einen Abschluss von außerhalb des Strafraums und können das Spiel ja eigentlich sogar fast noch früher klar machen. Allein Willems kann das, glaube ich, zweimal zumachen. Ja, und das war so ein bisschen sinnbildlich, glaube ich. Wann immer Frankfurt so ein bisschen in die Offensive gegangen ist, hast du sofort gesehen, beim HSV geht was.
Ja. Wie seht ihr denn die Situation von Frankfurt? Die haben ja auch noch Ziele vor sich. Aktuell Tabellenplatz 7, 49 Punkte. Das heißt, der Sprung in die sichere Europa League wäre noch möglich. Und Platz 7 würde ja für die Europa League Qualifikation vermutlich reichen, selbst wenn man den Pokal nicht gewönne. David, was ist so dein Gefühl? Hat die SGE da jetzt den Turnaround geschafft?
Ich weiß nicht, ob es ein Turnaround ist. Und ich kann natürlich jetzt auch schwerlich beurteilen, wie stark die ganze Geschichte um Kovac die Mannschaft beeinflusst. Es passt irgendwo zum Narrativ, dass er in den letzten Wochen nicht wahnsinnig fokussiert gewirkt hat oder eben viel mehr seitdem die Sache auf dem Tisch liegt. Schwierig. Und ich glaube auch, dass es ein bisschen am Gegner der nächsten Woche hängen wird, der das, was Frankfurt gut beherrscht, sehr gut beherrscht. Und da müsste, glaube ich, schon viel zusammenkommen, dass sie das für sich entscheiden. Auch wenn Schalkes Saison natürlich rechnerisch bereits vorbei ist.
Ja, aber Schalke hat ja noch das Pokal-Halbfinale, in den Knochen und im Kopf, wo sie sich von Frankfurt so die Butter haben vom Brot nehmen lassen. Also ich glaube, die haben schon sehr viel Bock, Frankfurt nochmal zu schlagen am Wochenende und dann auch eben mit einem Sieg mit dann 63 Punkten die Vizemeisterschaft zu feiern. Also das ist jetzt nicht so, dass sie sagen, ach, wir sind jetzt schon Zweiter und ist alles
super. Nee, glaube ich
auch nicht. Wenn wir jetzt noch 0-2 daheim gegen Frankfurt verlieren, dann sind wir trotzdem ein toller Vizemeister, sondern ich glaube, für das Selbstverständnis dieser Schalker Mannschaft ist es, glaube ich, auch echt wichtig, dass sie jetzt nochmal so ein hinten raus einen Sieg feiern und eben nicht so dieses, ja, das lief dann immer mal wieder gut und dann haben sie aber doch wieder verloren, so und mit einer Niederlage in die Sommerpause zu gehen, weiß ich nicht. Also die sind, glaube ich, schon mega heiß dann am Samstag.
Ich hatte auch die ganze Zeit den Eindruck, das war vielleicht so das versöhnliche Ende der Eintracht Frankfurter Saison. Also es kann natürlich sehr gut sein, dass es im DFB-Pokal noch etwas Verrücktes passiert, dann stimmt die Aussage überhaupt nicht, aber wenn alles so läuft, wie man es halbwegs erwarten kann, nämlich dass es eben so schwer wird auf Schalke, wie ihr es gerade beschrieben habt, und dass man halt dann gegen Bayern spielt, die halt im letzten Spiel von Jupp Heynckes dann auch nicht unbedingt sich sowohl mit der B11 antreten, als auch sich hängen lassen, dann könnte das jetzt vielleicht echt so der persönliche Abschluss der Saison gewesen sein. Niko Kovacs Name wurde gar nicht ausgerufen bei der Mannschaftsausstellung, fand ich ganz interessant. Und dann eben aber klarer Sieg, auch nochmal so mit so einem gemeinsamen Spirit. Also die mussten sich auch in dieses Spiel reinkämpfen. Der HSV hat da nichts hergeschenkt und es sah ja auch lange relativ eng aus. Und dann war es aber halt noch zusammen mit dieser Geschichte mit Meier, also das ist ja eine Geschichte, wie sie wirklich nur der Fußball schreibt. Schöner kommst du vielleicht dann tatsächlich als Eintracht Frankfurt aus dieser Saison vielleicht gar nicht raus. David, was mich noch interessieren würde, der Flo hat ja schon gesagt, er sieht den HSV gegen Gladbach jetzt im letzten Spiel nichts holen. Bist du denn ähnlich pessimistisch?
Ich müsste jetzt ehrlich gesagt nochmal schauen, wer von den Leuten, die dieses Wochenende gefehlt haben, wieder dabei ist. Also Stindl natürlich nicht.
Naja, Zakaria und Kramer kommen zurück. Die kommen beide zurück. Die fünfte, genau. Der andere die zehnte gelbe Karte. Westergaard? Und Westergaard auch, weil der hatte auch.
Westergaard auch. Dann würde ich ihm da wahrscheinlich beipflichten, denn nicht, dass ich jetzt Gladbach gerade unglaublich stark sehe, aber Hamburg, das hat, glaube ich, das gestrige Spiel gezeigt, braucht nur so ein oder anderthalb kleine Nackenschläge und die Stimmung kippt irgendwo. Ich hatte bei ihnen den Eindruck, dass sie zum Beispiel bei dem, ich glaube, dem zweiten Tor, wo auch wieder Blims über außen geht, zum Beispiel viel reißen wollten. Sie waren etwas zu kompakt. Sakai hat seine Position dann für einen kurzen Moment komplett verlassen. Und solche Szenen nutzen gute Mannschaften, auch Mannschaften, die gut kontern können, wie Gladbach, glaube ich, ziemlich schnell aus. Und ich traue dem Hamburger SV ehrlich gesagt nicht zu, dann da nochmal zurückzukommen. Also rein mental. Spielerisch vielleicht, aber ich glaube, in der Situation, in der sie dann stecken werden nächste Woche, wird das ganz, ganz schwierig, wenn Gladbach da auch nur einen Fehler bestraft. Und ich glaube, den Fehler werden sie machen.
Verrückt. Also da möchte ich jetzt mal gegenhalten. Ich sehe den HSV in einem Heimspiel am 34. Spieltag grundsätzlich immer erstmal vorne und ja, nur 27 erzielte Tore. Ich glaube, da geht was für den HSV und dann auch mit Blick auf die Gesamtkonstellation. Denn wenn ich mir anschaue, Flo, was der VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig da geliefert hat beim 1:4, dann muss ich sagen, das ist für mich Abstiegskampf galore und zwar in der Version, in der man definitiv in die zweite Liga runtergeht.
Ja, schon, aber sie haben halt nur mal 2 Punkte mehr als der HSV und das könnte dann halt auch reichen am letzten Spieltag, wenn beide verlieren. So. Also die sind schlecht, ja. die schenken alles her, die gehen total auf den Zahnfleisch. Die haben jetzt unter Labbadia in 10 Spielen 6 Tore geschossen. Also das musst du erstmal schaffen, mit der Mannschaft, mit der Offensive nur 6 Tore in 10 Spielen zu schießen. Und die haben jetzt nicht nur gegen Teams oben gespielt. Also das war, also ja. Das gegen Leipzig war jetzt eigentlich halt eine Niederlage, die man fast schon einpreisen konnte oder einplanen konnte. Jetzt nicht angesichts der Form von Leipzig zuletzt, aber Leipzig ist halt einfach stärker als Wolfsburg und dann auch noch auswärts. Die Art und Weise ist natürlich Woche für Woche irgendwie zum Kopfschütteln. Und Wolfsburg ist eigentlich dann immer so ein einziges Paul Verhaag-Interview, der sich dann danach hinstellt und sagt, wir waren alle mega scheiße und wir müssen das mal anders machen. Oder auch Maxi Arnold ist da auch immer einer, der das sehr, 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 sehr gut auf den Punkt bringt. Ja. Und aber andererseits, Köln hat jetzt die Saison, glaube ich, gestern beendet. Mit dieser Riesensache dann noch vor der eigenen Kurve und so und mit den Tränen von den Verabschiedungen und so weiter und so fort. Ich kann da nicht viel sehen, was sich Köln jetzt da noch rauszieht für den nächsten Spieltag, um da in Wolfsburg, wenn Wolfsburg will, da wirklich dagegen zu halten und dann halt dann doch die guten individuellen Spieler vorne dann irgendwie am Tore schießen zu hindern. Deswegen. Ja, und wie gesagt, Hamburg muss auch erstmal gewinnen gegen Gladbach.
Wahnsinn, ich hätte nicht gedacht, dass wir hier so klare Prognosen treffen. Ich habe viel mehr Respekt vor einem ersten FC Köln, für den es um nichts mehr geht und der so das Gefühl hat, naja, jetzt guck mal halt nochmal, wie wir uns aus der Liga verabschieden, als für einen ersten FC Köln, bei dem es noch spitz auf Knopf steht. Ich meine, ja, das Spiel jetzt gegen die Bayern ist halt das Spiel gegen die Bayern. Irgendwie kannst du daraus viel lernen oder halt auch gar nichts. Aber ich muss sagen, was Wolfsburg da abgeliefert hat, ich meine, jetzt haben sie ja sogar noch mit dem System versucht, was zu verändern, spielen auch Verletzungen und alles eine Rolle, aber gehen da mit einer Fünferkette an den Start, beziehungsweise 3-1-4-2 war es und dann eben gegen den Ball eine Fünferkette und haben aber trotzdem, trotz einer guten Anfangsphase, die ersten Chancen haben dem VfL gehört, haben dies aber Leipzig so leicht gemacht. Und wenn die solche Fehler im Spielaufbau auch gegen den ersten FC Köln machen, dann liegst du da ganz schnell zu Hause 0-1, 0-2 hinten.
Das glaube ich schon auch. Das war das, was ich vorhin meinte. Das hat sich ja auch schon in den letzten Wochen gezeigt, glaube ich. Sie verlieren, ohne jetzt Holtby was zu wollen, Kopfballduelle gegen kleine Spieler. Es wird ein Elfmeter gehalten, glaube ich, und nur ein Spieler setzt wirklich nach. Ja. Und auch heute haben sie zwar irgendwo motiviert gewirkt, aber dann erklärt es sich mir nicht so richtig, dass ich glaube, allen Toren entweder 1-gegen-1-Situationen im Strafraum herrschen oder bei dem einen, glaube ich, sogar eine 2-gegen-3-Situation. Und das ja zum Teil relativ früh im Spiel. Also bei dem Ding, wo sie diesen Katastrophen-Risikopass ins Mittelfeld spielen, das viel zu weit aufgerückt ist aus der Innenverteidigung, geht dann der Ball auf Augustin. Sie stürzen panisch auf ihn zu, niemand ist im Rückraum. Also da brennt wirklich bei jedem Gegenangriff alles lichterloh. Und du hattest auch wirklich förmlich, finde ich, den Eindruck, dass sie nach dem ersten Gegentor schon so richtige Auflösungserscheinungen hatten. Entsprechend gilt da so ein bisschen das Gleiche, was wir vorhin über den HSV gesagt haben, bloß noch intensiver, glaube ich.
Ja, und dann hast du noch solche Fehler wie der von Udokai, der quasi das Leipziger Tor direkt selbst auflegt. Wenn wir jetzt mal den HSV und Wolfsburg nebeneinander halten und sagen, wir stellen uns beide in der Relegation gegen Holstein Kiel vor, Flo, wen würdest du da vorne sehen? Oder macht Kiel beide Erstligisten weg?
Nee, ich würde eher sagen, beide Erstligisten machen Kiel weg.
Auch der VfL.
Grund, ja, auch der VfL. Der macht halt dann wieder irgendwie 1-0, 1-1 oder so, aber prinzipiell die Qualität ist um so viel höher, denke ich, jeder Bundesliga-Mannschaft aktuell als von Holstein Kiel. Weil man muss ja auch sagen, dass Kiel keine besonders gute Rückrunde gespielt hat. Also eher so eine Rückrunde, die so für einen Mittelfeldplatz in der zweiten Liga sonst gereicht hätte, glaube ich, wenn sie die Vorrunde auch so gespielt hätten. Und ja. Aber das ist jetzt natürlich müßig, ja, da jetzt schon irgendwie eine Prognose abzugeben. Aber also was mir zu Wolfsburg halt noch einfällt, ist tatsächlich diese Ohnmacht des Bruno Labbadia,
ja.
Die dann natürlich wieder für jeden anderen Gegner spricht. Aber dieses, jetzt probieren wir es mal so und jetzt machen wir mal das und jetzt probieren wir es mal dieses und alles und nichts funktioniert.
Ab ins Trainingslager.
Trainingslager, genau.
Ja, Trainingslager und jetzt dann halt irgendwie wieder ein anderes Spielsystem und jetzt mal den vorne drin und jetzt bringen wir mal den und jetzt baue ich mal den irgendwie noch ein. Und Tatsache ist, dass es halt nicht geschafft hat, auch mal ansatzweise irgendwie ein Offensivpersonal dahinzustellen und zu installieren, dass das ganze Ding irgendwie dann auch also irgendwie ins Rollen bringt, ja. Also so ein Mali, dann spielt er mal, dann sitzt er wieder draußen, dann Origi, weiß ich überhaupt nicht, was mit dem los ist eigentlich, warum der nicht regelmäßig und nicht jedes Spiel von Anfang an spielt. Der Einzige, der jetzt eigentlich immer, glaube ich, gespielt hat, war die Davi, aber auch eher zum Fürchten und ja, also dieser Labbadia, also es gibt zwei Trainer, wo ich denke, die sind einfach froh, wenn die Saison vorbei ist. Das eine ist der Peter Stöger und das andere ist der Bruno Labbadia, weil die einfach so Gott sei Dank nur noch ein Spiel und der Bruno, oh Gott, Hilfe, bitte keine Relegation mehr, da muss ich ja nochmal zweimal und so, also ja, das wollte ich noch zu Wolfsburg gesagt haben.
Ja, könntest du recht haben. Ich habe mir auch schon die Frage gestellt, ob Wolfsburg so ein bisschen Totengräber für Trainerkarrieren ist, denn sowohl Martin Schmidt als auch Bruno Labbadia haben da ein so schwieriges Bild abgegeben, dass sie sich jetzt nicht gerade aufdrängen bei der nächsten Trainerverpflichtung, auch wenn man natürlich der Trainer von Verein irgendwie auch trennen muss. Aber als Feuerwehrmann kannst du eigentlich Labbadia jetzt zum Beispiel nicht mehr holen, denn alles, was er probiert hat, nicht funktioniert. Ein einziger Sieg auswärts beim SC Freiburg, 2-0, zweimal die Davi und das war es dann auch schon.
Vielleicht führt er ja Kaiserslautern aus der Drittklassigkeit wieder nach oben. Wäre ein ehrenhaftes Projekt.
Also absolut.
Kann man machen.
Das ist allerdings.
Oder Braunschweig, wenn sie runtergehen. Ja, keine Ahnung. Aber halt, ja, zu einem Bundesliga-Verein mal so ebenso wieder mal geholt zu werden, das schließe ich dann für die nahe Zukunft dann auch aus bei Bruno Labbadia nach dem Eindruck, ja.
Und was, David, haben wir zu RB Leipzig zu sagen? Neben dem, dass wir festhalten können, Dominik Kaiser war da so ein bisschen die Feel-Good-Story. Am 33. und 34. Spieltag gibt es immer so die berühmten letzten Heimspiele von wichtigen Spielern, außer man heißt Roman Weidenfeller, aber da kommen wir gleich noch mit dazu. Jetzt endlich mal wieder gewonnen, Leipzig 4-1, damit alle Chancen gewahrt auf Europa League. Der Theorie nach wäre sogar noch Champions League möglich. Wie stark fandest du denn die Rasenballisten?
Ich glaube, es ist ein bisschen schwer einzuschätzen, weil Wolfsburg auch so schwach war. Denn wenn ich mir ihre letzten Spiele angucke, also jetzt die der Bullen, sind da drei relativ brutale Niederlagen in 4 Spielen dabei gewesen. Sie haben zahlreiche Leute, die ihnen fehlen. Keita, Orban, Sabitzer, Forsberg hat sowohl gefehlt und wird auch weiter fehlen mit seiner Sperre, als auch ist er schon gedanklich weg. Also so dieses Traumteam aus dem letzten Jahr zerfällt so ein bisschen in Leistungstiefs und eben, wie gesagt, Abwesenheit in den letzten Spielen. Dann treffen sie heute auf, wie wir gerade gesehen haben oder wie wir gerade besprochen haben, ziemlich dankbaren Gegner. Schwierig daraus jetzt was zu machen. Sie sahen heute natürlich optisch, um mal eine Floskel zu bemühen, sehr, sehr gut aus. Da waren auch optisch überlegen, wie auch immer man das nennen will. Ob das jetzt aber reicht, um Hertha wegzuputzen, denn ich glaube, sie müssten auch relativ deutlich gewinnen. Ich bin mir nicht so sicher.
Gut,
also aber natürlich auch, weil ich Hoffenheim vielleicht ein bisschen stark reden will, denn die gefallen mir sehr, sehr gut.
Ich meine, gut, also Sieg würde auf jeden Fall für die Europa League reichen, dann kann man nicht mehr überholt werden und alles andere, da müssen dann sowieso so viele andere Faktoren zusammenfallen, dass es schwierig ist, damit zu planen. Wie siehst du denn die Situation bei Leipzig, Flo? Ich finde es schon interessant, dass die so, ja, dass du merkst, dieser Spielstil, den die haben, der ist halt echt schwierig aufrechtzuerhalten, wenn auch nur Kleinigkeiten fehlen.
Ja, also die Ausfälle, die steckt man mal eben nicht so weg. Und wenn man dann sieht, mit was für einer Mannschaft die da gestern gespielt haben oder spielen mussten, also mit Demme, Luckmann, wer hat da noch im Mittelfeld gespielt?
Kaiser eben.
Kaiser, Kampel. Ja, Kampel. So, das ist halt jetzt. Und hinten dann auch Bernardo, Konate, Upamecano und Klostermann. Ja, das ist halt jetzt keine Truppe, wo du sagst, die wird jetzt auf Schlag Vizemeister in Deutschland. Also die haben schon echt bluten müssen, verletzungstechnisch. Und ich glaube halt auch, die hatten Schwierigkeiten, dass sie aus der Champions League ausgeschieden sind, war zum Teil unglücklich, zum Teil halt auch der fehlenden Erfahrung geschuldet. Dann haben sie sich wieder hochgerappelt, dann hatten sie einen guten Lauf, dann haben sie sich irgendwie so ein bisschen über die Europa League versucht zu motivieren. Dann gewinnen sie das Hinspiel gegen Marseille und kriegen dann im Rückspiel eine richtige Klatsche. Und ich glaube damit, das war dann so auf die ganze Saison gesehen, so der Tiefschlag oder der Rückschlag, der dann so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass ihnen die Luft irgendwie weggeblieben ist. Und dann hast du halt so Wochen, dann hast du die ganze Zeit auch immer noch diese Hasenhüttl-Diskussion. Also ich meine, wenn wir über eine Kovac-Diskussion reden in Frankfurt, dann müssen wir auch in Leipzig über eine Hasenhüttl-Situation reden, wo halt auch immer so ein bisschen so, ja, jetzt reden wir mal, vielleicht dann der Verein, ja, reden wir vielleicht doch erst im Sommer. Und da denkst du dir als Mannschaft oder als Spieler in der Mannschaft auch, wo geht die Reise hin? Wo sind die Verpflichtungen für nächstes Jahr? Wo sind die jetzt einen Abgang von, wie heißt er?
Keita.
Keita, danke, genau, einen Keita ersetzen. Wo ist das auch, was einen Timo Werner dran glauben lässt, dass das mit Leipzig jetzt dann doch dauerhaft in die Champions League geht die nächsten Jahre? Und also insofern ist so die Gesamtsituation gerade, glaube ich, so ein bisschen schwierig, dann sich dann auch als Mannschaft irgendwie zusammenzuraufen und dann jeden Samstag wieder die Leistung abzurufen, die sie drin haben oder drin hätten, wenn jeder sein Maximum bietet. Und in Summe finde ich dann die Europa League eigentlich völlig okay, wenn sie die noch erreichen. Und dass sie sie nicht erreichen, das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber anhand der Konstellation am letzten Spieltag.
Auswärts bei Hertha eben. Wir haben es vorhin schon mal einmal ganz kurz angesprochen. Ich habe mir vorhin die ganze Zeit gedacht, als du gesagt hast, naja, wo sind denn die nächsten Spieler, wo sind die Neuverpflichtungen? Und mein Kopf schrie die ganze Zeit, Salzburg. In Salzburg sind sie. Das war eigentlich gar nicht so schwierig.
Ja, aber ich haben jetzt halt auch nicht so eine Megatruppe. Also muss man auch mal sagen, also die sind auch mehr über die Mannschaft als jetzt über individuell supergeile Spieler gekommen irgendwie.
Ja, okay. David, hast du noch was Wichtiges zu ergänzen zu Leipzig? Siehst du die Perspektiven ähnlich wie Flo?
Ja, durchaus. Also ich sehe sie nicht wahnsinnig gefestigt. Die Neuzugänge, die man dieses Jahr hatte, waren ja auch nicht durchgängig gut. Das hätte ich noch vorhin angemerkt. Aber ich glaube, die Gegnerkonstellation ist denkbar günstig für sie am letzten Spieltag. Auch wenn ich jetzt nicht sicher bin, ob sie gegen Hertha ein Feuerwerk abfackeln. Aber ich glaube, Stuttgart spielt in Bayern, ne?
Genau.
Genau. Schwierig.
Das ist die Gesamtkonstellation. Stuttgart bei den Bayern, Eintracht auf Schalke, das sind die beiden direkt dahinter. Gladbach könnte zwar noch Leipzig einholen nach Punkten, aber hatte schlechtere Torverhältnis und spielt beim HSV. Das ist so ein bisschen die Gesamtkonstellation. Und dann könnten wir eigentlich auch über das Spiel von Borussia Mönchengladbach sprechen. Das hatte nämlich auch Auswirkungen nicht nur für den Kampf um die Europa League, sondern auch eben für den Abstiegskampf. 3:1 gewinnt man gegen den SC Freiburg. Damit sind die Freiburger 3 Punkte vor dem Relegationsplatz. Man kann nicht mehr sicher absteigen, ist deswegen so ein bisschen, ein kleiner Gewinner dieses Spieltags. Aber man gewinnt eben auch nicht. Und das, obwohl Gladbach, wir haben vorhin schon mal kurz darauf angespielt, auf Kramer, Zakaria und Vestergaard plus eben den verletzten Stindl verzichten musste. Meine Güte, was ist denn heute los? Freiburg hat nicht viel zugelassen, aber Gladbach, Flo, macht seine erste Chance rein. Und da frage ich mich, ist das noch mein Borussia Mönchengladbach, das ich in dieser Saison kennenlernen durfte? Gibt's ja gar nicht.
Du meinst, dass die plötzlich kaltschnäuzig sind und
absolut.
Aber halt auch nur gegen Freiburg, ne?
Wer sind sie und was haben sie mit Thorgan Hazard gemacht?
Ja, es gibt halt so Mannschaften, gegen die machst du es halt dann doch vielleicht einfacher als gegen eine andere Mannschaft, auch vor dem Tor. Und Freiburg hat halt, glaube ich, auch das zweitschlechteste Torverhältnis in der Liga aktuell. Mhm. Nee, was mir in Gladbach gut gefällt, ist, dass sie sich halt trotzdem immer wieder irgendwie so ein bisschen rausziehen. Ja, also die einen nennen es Inkonstanz, aber zu einer Inkonstanz gehört ja auch, dass sie trotzdem immer mal wieder gewinnen, nachdem sie irgendwie grandios verloren haben. Ja, mhm. Sonst wäre es einfach nur schlecht. Und das muss man ihnen halt zugute halten, dass sie doch es immer wieder schaffen, sich dann nochmal neu zu pushen, zu motivieren und halt dann solche Spiele zu gewinnen und jetzt tatsächlich am letzten Spieltag sogar noch die Chance haben, in die Europa League Qualifikation zu kommen, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht schaffen werden. Alles in allem finde ich trotzdem, dass es eine schlechte Saison für Gladbach war, weil die Mannschaft einfach so viel mehr drin hat und eigentlich auch, wenn du eben auch sagst, wer gefehlt hat am Wochenende und wenn man dann trotzdem sieht, wer spielt, eigentlich mittlerweile auch einen Kader hat, also einen 18-Mann-Kader, wo ich sage, die müssen eigentlich in der Saison, wo sie keine große Mehrfachbelastung haben, um Platz 5 mitspielen und das war mir dann einfach unterm Strich dann zu wenig von der Mannschaft. Aber gestern gut gemacht, aber Freiburg kassiert halt auch einfach zu viele Gegentore, zu viele einfache Gegentore.
Ja.
Ja, ich glaube, der lange Ball, der da vor dem ersten, vor dem Tor von Hazard gespielt wird, den spielt Strobel auch nicht in jedem Spiel. Und ich meine auch,
dass er hat ihn noch angezeigt. Also jeder wusste, was jetzt passieren würde.
Genau. Und dann springt, glaube ich, noch ein Freiburger drunter durch irgendwie, versucht also in den Ball zu gehen, anstatt zum Mann. Dann spitzer Winkel, der Ball geht irgendwie rein, das war der erste Chance. Abstiegskampf.
Ja, halt wirklich so ein bisschen. Aber bevor wir über den SC sprechen, noch eine Anmerkung zu Gladbach. Also wir haben ja Gladbach schon ausführlich behandelt in dieser Saison in der Schlusskonferenz, taktisch auseinandergenommen, die ganzen Verletzungen analysiert und so weiter und so fort. Und das, was ich immer wieder lobend hervorgehoben habe, ist das, was man auf der Doppelsechs hat, eben eigentlich mit Kramer und Zakaria. Und jetzt hat mich ein Hörer unter mitmachen.rasenfunk.de genau daraufhin angesprochen, El Jaku nämlich, und hat geschrieben: Allein wenn man sich die Statistik anguckt, ohne Kramer in vier Spielen 10 Punkte geholt und 11 Tore erzielt. Das heißt, er will mich da jetzt mit meiner, in dieser These widerlegen. Mhm. David, kannst du ihm da zustimmen, jetzt mal mit Blick auf das, was wir jetzt von der Doppel-6 gesehen haben? Also fehlt es, wenn Zakaria und Kramer spielen, an offensiver Durchschlagskraft auf dieser Position?
ich weiß nicht, ob es unbedingt an Durchschlagskraft fehlt, aber ich hatte schon in der ersten Viertelstunde, 20 Minuten plus minus, das Gefühl, dass Gladbach sich sehr, sehr schwer getan hat. Freiburg hat, glaube ich, enger Mann gestanden, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und ja, entsprechend holprig sah das Spiel aus. Also ich habe es mir angeschaut und dachte direkt, okay, erwartbar. Das ist eben doch nicht die Doppel-Sechs, die sie vorher hatten. Im Prinzip hatte ich das Gefühl, wenn Freiburg den Gang, den sie dann in der zweiten Hälfte irgendwann mal kurzzeitig versucht haben zuzulegen, wenn sie diese Gangart gleich mit ins Spiel reingebracht hätten, wäre da mehr drin gewesen. Sie hätten den Finger da in die Wunde legen können. Aber Gladbach hat sich dann gefangen und das ganz gut runtergespielt. Gleichwohl würde ich, wie gesagt, sagen, nicht dieselbe Qualität wie die originale Doppel-Sechs.
Wer hat denn, blöd gefragt, neben Strobel noch auf der Sechs gespielt? Weil die sind doch eigentlich alle eher so, ja, aber der ist ja eigentlich fast noch weiter vorne rumgehampert als ein paar andere. Also war es nicht eher vielleicht sogar ein 4-1-4-1? Weiß gar nicht. Oder hat er es nur so interpretiert? Ich glaube,
es war relativ asymmetrisch.
Also vielleicht war das ja auch ein anderes System.
Also es war tatsächlich vom durchschnittlichen Aktionsradius her eher ein 4-1-4-1, wobei sie das häufig auch haben, wenn Zakaria und Kramer spielen, dann ist Kramer eher so der Vorgeschobene, allerdings nicht so deutlich wie jetzt in dem Spiel Cuisance, aber das hing halt auch damit zusammen, mein Gott, es gibt halt auch immer einen Gegner, Freiburg auch deutlich dadurch geschwächt, dass Julian Schuster schon in der 38. Minute war es, glaube ich, runter musste, das hat dem Freiburger Spiel gegen den Ball auch gar nicht so gut getan. Aber ich hatte auch schon häufiger jetzt den Gedanken, jetzt auch unabhängig von diesem einen User-Kommentar, dass ich in einigen Spielen das Gefühl hatte, dieses sehr, sehr klassische 4-4-2, das Flache, was Gladbach häufig spielt und mit einem 4-1-4-1 verändert sich ja jetzt auch gar nicht so sehr in seiner Konstellation, das ist gegen viele Mannschaften ein bisschen zu einfach zu verteidigen. Also da würde ich mir ein bisschen mehr Flexibilität vielleicht in Systemen auch mal wünschen für die neue Saison. Ich könnte mir vorstellen,
aber das ist halt Hacking. Also
ja, klar, ja, natürlich. Aber ja,
brauche ich halt einen anderen Trainer. Also so richtig überraschend wird das nicht mehr, was der Mann macht.
Ja, aber du hast halt so starke Außen und gleichzeitig haben die Außen aber manchmal auch echt Probleme im Spiel nach hinten. Jonas Hofmann, Thorgan Hazard jetzt in dieser Partie. Eigentlich könnte man da schon auch drauf reagieren. Plus, jetzt hast du sowieso die Situation, Stindl fällt jetzt lange aus, weißt jetzt auch nicht, wie er zurückkommt in der nächsten Saison. Du hast es auch in dieser Saison immer gespürt, egal ob Stindl oder Raphael, wenn mal einer von beiden nicht gespielt hat oder Stindl hatte ja auch so lange dann eine Torflaute. Das hat deutlich dem Gladbacher Spiel so ein bisschen nicht die Weisheitszähne gezogen, aber vielleicht die Milchzähne. Also ein bisschen was hat gefehlt. Ein sehr schiefer Vergleich fällt mir gerade auf, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Naja.
Gladbach, ich fand ihn gut.
Wen jetzt?
Den Vergleich.
Ach so. Ich dachte, ob er jetzt Hacking oder Stindl meint. Oh Mann, die Saison war lang, auch für mich. Das muss man an der Stelle, glaube ich, mal zugeben. Gladbach jetzt dann beim HSV und der SC Freiburg, David, zu Hause gegen den FC Augsburg. Es gibt natürlich eine Konstellation, in der da unten alle drei verlieren, also sowohl Freiburg als auch Wolfsburg als auch der HSV und es genauso bleibt, wie es jetzt ist. Es gibt aber auch noch Szenarien, in denen der SC Freiburg auf den Relegationsplatz rutschen kann. Dafür notwendig ist ein Sieg des VfL zu Hause gegen den Tabellen 18. 1. FC Köln. Wie siehst du denn die Rolle des SC da im Abstiegskampf?
Ich kann zumindest ziemlich genau sagen, wie ich sie in den letzten Wochen empfunden habe und da muss ich sagen, auch wenn man natürlich das eigentlich nicht erwarten darf von einem Team, das in dieser Situation ist. Und obwohl wir eigentlich vorhin schon gesagt haben, dass alle oder dass bei vielen Mannschaften da unten so ein bisschen die Angst regiert, Wolfsburg zum Beispiel wäre zu nennen, Hamburg auch. Trotz allem hat Freiburg mich ein bisschen enttäuscht in den letzten Wochen, weil es war das 6-Punkte-Spiel, sage ich mal, gegen Mainz. Und da sind sie wahnsinnig defensiv angegangen. Ich glaube, da hätten sie mehr rausholen können. Aber sie haben Riesenprobleme gehabt, aus dieser Fünfer-Grundformation irgendwie umzuschalten. Dann nur lange Bälle. Man könnte fast sagen, Bundesliga-Fußball, wie er leibt und lebt. Und heute war es eigentlich nicht so viel anders, obwohl tatsächlich ein paar mehr Räume da gewesen wären. Wie sich das jetzt gegen Augsburg darstellt, die das auch ganz gut können, obwohl sie heute gegen Schalke fast die fußballerisch feine Mannschaft gewesen sind. Das ist die Frage. Bloß, ich finde es schwer zu beurteilen, was Freiburg tatsächlich leisten kann, wenn es um absolut alles geht und ob sie überhaupt gewillt sind, selbst das Spiel zu machen, überhaupt Fußball zu spielen. Ich glaube, das wird so ein Kampfding und entsprechend schwer ist da eine Prognose zu treffen. Bei vielen Spielen, wo heute zwei kämpferische Mannschaften aufeinander getroffen sind, waren es am Ende Standardsituationen, auch wieder Augsburg, dazu kommen wir gleich sicher noch, lange in der Luft befindliche Bälle, solche Dinge, die eben dann solche Kampfspiele auch mal entscheiden. Insofern sage ich mal 50-50, was Freiburgs Spiel gegen Augsburg angeht.
Ich glaube, dass Augsburg Freiburg überhaupt nicht liegt. Ich kann es aber nicht wirklich direkt begründen, aber ich glaube, dass Augsburg so eine Mannschaft ist, die gerade in so einem Spiel in Freiburg, den Freiburgern, wenn sie nervös sind, wenn denen wirklich der kalte Schweiß irgendwie auf der Stirn steht, dass sie da echt, also ich sehe da so einen Gregoritsch förmlich irgendwie zwei, drei Minuten machen. Einfach so. Weil das kann. zu Freiburg, also ich weiß nicht, ob das jedem so bewusst ist, aber ich habe mir heute mal die Bruno-Tabelle angeguckt. Also die Tabelle mit der Bruno Labbadia-Spiele, also der letzten 10 Spieltage. Und gefühlt war ja Wolfsburg wirklich das Allerschlechteste in der Zeit. Aber nein, Freiburg ist noch schlechter gewesen. Die haben sogar einen Punkt weniger geholt, haben nur 5 Punkte aus den letzten 10 Spielen geholt und sind damit in der Bruno-Tabelle, in der der VfL Wolfsburg einen ehrbaren 17. Platz belegt,
auf letzter, Rang 18. Letzter in der Bruno-Tabelle.
Ja. Und das zeigt dann so ein bisschen, ja, dass es Freiburg doch auch noch auf den Relegationsplatz verschlagen könnte am letzten Spieltag, weil zu Hause verlieren gegen Augsburg ist drin, auch irgendwie ganz unglücklich, gerne mit verschossenem Elfmeter und 1-2 in der 87. oder so, und dann muss ja Wolfsburg nur das Heimspiel gegen den abgestiegenen, abgeschlagenen 18. der Liga gewinnen. Das ist jetzt auch nicht so abwegig und schon wäre Freiburg nur noch 16. Also kann gut passieren. Ja.
Die Bruno-Tabelle, die habe ich mir vorher nicht mehr angeguckt, aber nur, weil ich wusste, dass du es machst, Flo. Ansonsten hängt die über meinem Bett, das weiß eigentlich jeder.
Ja, natürlich.
Ich denke, es sind vor allem, das ist natürlich eine Binsenweisheit bei 56 Gegentoren und einer Tordifferenz von minus 26, aber die Art und Weise, wie die Gegentreffer auch gegen Gladbach gefallen sind, das war wirklich sinnbildlich für die Freiburger Saison. Also über den langen Ball von Strobel auf Hazard haben wir schon gesprochen und auch wie man sich dann verhalten hat, als dieser Ball schon in der Luft war und auch wie man sich verhalten hat, als er dann einmal aufgedotzt ist. Aber auch das 2:0 von Elvedi, das war gefühlt jetzt die 5. oder 6. Standardsituation, bei der der Freiburger Abwehrspieler, in dem Fall Manuel Gulde, gar nicht hochsteigt, weil er einfach im Laufduell schon die falsche Entscheidung trifft oder weggeblockt wird. Es war viel zu einfach für Gladbach, da das 2:0 nachzulegen. Und das zieht sich durch die Saison des SC wie ein roter Faden. Und das ist dann eigentlich egal, auch wer dann da die individuellen Fehler macht, ob das ein Kempf ist, ein Gulde, ein Soyuncu, Günther, jeder war da mal mit dabei, auch Robin Koch hat schon das eine oder andere da auch mal verbockt. Und das ist dann tatsächlich von der Defensive her einfach nicht Erstliga-Qualität, was der SC da hat. Man hat es mit einem überragenden Nils Petersen vorne irgendwie noch halbwegs rausreißen können, aber es könnte sehr, sehr eng werden. Und wenn es runtergeht, dann waren es nicht nur die Abgänge, die man zu verkraften hatte. Klar, das trifft dann immer hart, einen Vincenzo Grifo zu verlieren, einen Maximilian Philipp. Sondern es war aber auch das Abwehrverhalten. Das kann man, glaube ich, an der Stelle am 33. Spieltag schon so festhalten.
Amen.
Gut. Dann können wir über das eine Team sprechen, was sich an diesem 33. Spieltag gerettet hat und das in einer spektakulären Art und Weise, zwar mit einem Auswärtssieg bei Borussia Dortmund. Der da gerade gestöhnt hat, war David. 2:1, David. In der 4. Minute Ridley Baku, der noch vor dem letzten Spieltag von der Raststätte abgeholt werden musste, wie ein ausgesetzter Hund vor dem Italienurlaub. Nein, er war natürlich auf dem Weg zum Auswärtsspiel der Jugendmannschaft und wurde dann darüber informiert, dass er für die Profis spielen darf und auch gleich das 2:0 gemacht, zu Hause gegen Leipzig. Und jetzt macht er das 1:0 in Dortmund. Muto legt dann, wie anders als per Kopf, nach Flanke von wem anders als auch de Blasis, mit 2:0 nach. Und obwohl der BVB schon 3 Minuten später den Anschlusstreffer erzielt durch Maximilian Philipp, war es das. Passiert in diesem Spiel nicht mehr so viel. Warum?
Tja, warum? Zunächst mal glaube ich, dass Dortmund relativ erwartbar oder ausrechenbar in die Partie gegangen ist. Klar, sie haben zuvor die Aufstellung oder haben, glaube ich, den Zeitpunkt verpasst, die Aufstellung zu verändern. Es brauchte in dieser Saison generell immer so einen kleinen Knall, bis sich was ändert. Das war natürlich das Derby, das man dann verloren hat. Dann wurde relativ viel umgestellt. Akanji, eigentlich Innenverteidiger, spielt auf links und hat das auch ganz gut gemacht. Etc. pp. Jadon Sancho, der erst 17 ist, ist plötzlich so der Go-To-Man, der im letzten Jahr noch in der Schlussphase, als man auch schon so ein bisschen auf einem halben Plattreifen gefahren ist, Dembélé gewesen ist. Das heißt, man schiebt ihm den Ball raus auf außen und hofft, dass er ein bisschen was macht. Aber dass man jetzt wieder mit exakt derselben Grundformation und exakt demselben Matchplan, so schien es zumindest, in das Spiel reingeht, das war, fand ich ein bisschen schwierig. Denn es war klar, Reus spielt wieder im Zentrum, Götze spielt wieder im Zentrum. Beide werden für ja, gute Ballbesitz- und Überzahlsituationen zentral vor dem Strafraum benutzt. Und Mainz hat dann einfach zeitweise mit einer Siebener-Kette reagiert und das Zentrum sowas von oberdicht gemacht. Mhm. Und Dortmund ist dann sehr, sehr schnell wieder in die, ich sag mal, alten Muster verfallen, die man dieses Jahr sehr, sehr häufig gesehen hat, sowohl unter Bosch als auch unter Stöger. Nämlich isolierte Außenstürmer bekommen den Ball und bemitleidenswerte Jungs wie Pulisic oder Sancho sollen dann eben irgendein Wunderding vollbringen, ohne aber wirklich connected zur Mannschaft zu sein. Puh, schwierig. Und noch dazu ist man wahnsinnig weit aufgerückt, hat dann aber eben durch diese Grundformation, in die man sich selbst reinzwingen lässt, unglaublich große Lücken zwischen den Dortmunder Spielern. Ja, dann kann man, wie gesagt, über die Aufstellung diskutieren. Ich glaube, Weigl hat heute eines seiner schlechtesten Saisonspiele gemacht, ist permanent zwischen die beiden pressenden Spieler von Mainz gefallen, war also völlig abgemeldet, unglaublich wenig gebracht. Und ansonsten gibt es, wenn man mal das Sportliche auszuklammern versucht, was schwerfällt, auch noch wahnsinnig viel, was neben dem Platz passiert. Nach dem Spiel hat Rode ein Interview, wo er quasi den Trainer anzählt, der damit zur Lame Duck wird. Dann wird er sofort sowohl von Zorc als auch Herrn Watzke abgewatscht schon wieder. Also ich glaube, Dortmund ist zurzeit mit einer ganzen Menge Dingen oder mit vielen Dingen beschäftigt. Das hat man heute auch zum Teil wieder gesehen. Gleichwohl war aber auch die Grundformation, die Grundidee, mit der sie ins Spiel gegangen sind, denkbar hausbacken. Und ich glaube auch, sie hatten von der 32. bis zur 60. Minute einen Torschuss. Mhm, ja, das genau. Ist zu wenig.
Darf ich mal was zu Herrn Rode sagen, weil das hat mich heute doch latent aufgeregt.
Ja, gern.
Also A, wollte ich dich fragen, ob du letzte Nacht nicht geschlafen hast, weil du andauernd heute sagst, aber...
Ist total witzig.
Ich weiß
David
es auch
spricht
nicht.
Immer von heute und Flo immer von gestern, aber da sieht man denjenigen, stimmt, der noch jung genug ist, durchzumachen.
Ja. Stimmt. Drei Tage wach mit David Theiss.
Genau.
So, also A, verstehe ich mal den BVB verstehe ich A mal nicht. Wieso gestatte ich in so einer Lage überhaupt einem Sebastian Rode in eine Talkshow zu gehen, wie es heute der Fall war bei heute übrigens, bei Sky, der schießt mich tot, von Torra Talk. Da sitzt dann da der Sebastian Rode ganz entspannt. Mhm. Und natürlich wird er irgendwann gefragt, wie schaut es denn eigentlich aus mit dem neuen Trainer nächstes Jahr? Und der Rode sagt dann halt irgendwie sowas sinngemäß, ja, also eigentlich weiß ich halt am allerwenigsten, aber so wie sich der Stöger gibt, gehe ich schon davon aus, dass wir nächstes Jahr einen neuen Trainer haben und ich werde mich halt dann beim neuen Trainer neu anbieten müssen. So, das war eigentlich alles, was er gesagt hat. Das hat mich schon auch irgendwie so aufhorchen lassen, so hoppala, was sagt er denn jetzt da? Andererseits kann man das halt auch einfach mal auf sich beruhen lassen und muss dann nicht irgendwie, finde ich, als BVB, wenn ich A schon dem Spieler gestatte, in eine Talkshow zu gehen und ihm dann offensichtlich nicht eingebläut habe, zu sagen, du darfst auf gar keinen Fall sagen, Herr Stöger ist ein Lame Duck und ist weg nach der Saison, sondern darfst das auf gar keinen Fall sagen, aber das ist auf gar keinen Fall passiert. Und dann komme ich aber irgendwie 3 Stunden später um die Ecke und sage, ein Spieler hat sich nicht über Trainer und Entscheidungen des Vereins irgendwie zu äußern. Also entschuldige mal, wie unsouverän und wie absolut unglücklich ist denn das eigentlich schon wieder von allen Verantwortlichen?
Ja, und dann
für mich sieht das so aus, als wäre, also das ist halt der Schluss, den ich daraus ziehe, dass Sebastian Rode durch halt seine Verletzung absolut überhaupt nichts mehr aktuell mit der Mannschaft zu tun hat. Mhm. So, und halt da einfach auch nur so Mutmaßungen aus dem Beta-Umfeld der Mannschaft irgendwie angestellt hat und der Verein ihn aber dann auch gleich abbürstet, weil er sagt, ja, wir müssen uns da jetzt schützen und wir müssen vor allem wer zur Hölle muss denn die Person Peter Stöger schützen? Ja, das ist doch seit Wochen klar. Der sitzt seit Wochen auf dieser Bank und sieht aus, als müsste er zum Zahnarzt. ja, oder als säße er schon beim Zahnarzt. Also der macht sich ja selber zur Lame Duck jede Woche und also ja. ich verstehe es einfach nicht. Ja, ja. Und ich finde das halt dann irgendwie echt unsouverän, weil ich meine, wir alle wollen immer, dass Leute in so Talkshow-Formate gehen, die dann auch mal was sagen und nicht immer nur die Hamanns und Kalmuns und so weiter, die halt schon relativ weit weg sind von dem Ganzen und dann halt irgendwie auch nur Mutmaßungen anstellen. Also sind wir doch mal froh, dass da so jemand wie den Sebastian Rode in so einem Format mal sitzt. Und dann halt nicht auf die Frage, ja, wie sieht's denn aus, sagt, das weiß ich jetzt noch nicht, sondern halt sagt, ja, der Trainer gibt sich so, als ob er aufhört. So. Und dann müssen wir halt schauen. Ich weiß aber nicht, wer sein Nachfolger wird, weil das, und da gebe ich ihm recht, erfahren die Spieler dann sowieso meistens immer eher aus der Zeitung, als dass mal so ein Herrn Watzke oder ein Herrn Zorc hingehen und sagen, es wird jetzt vielleicht der XY, aber genau fix gemacht haben wir es noch nicht. Machen sie natürlich auch nicht.
Ja, finde ich, ist schon viel Wahres dran. Auf der anderen Seite sicherlich auch einfach das Bemühen eines von 100 brennenden Feuern gerade irgendwie zu löschen. Aber ich fand auch allein den Fakt, dass Sebastian Rode Zeit hatte und auch gelassen wurde für diesen Termin, fand ich ja interessant und stützt ja viel von dem, was David ja jetzt gerade schon gesagt hat zum BVB. Wenn wir mal aufs Sportliche gucken, David, du hast jetzt schon ganz gut beschrieben, dass das Spiel sehr ausrechenbar war, viel über die Zentrale, beziehungsweise da die dann dicht war, musste man auf Einzelaktionen auf den Außen hoffen, die gab es nicht so wirklich und deswegen dann eben auch diese 1:2 Niederlage. Und wenn ich jetzt gucke auf das letzte Spiel, das ist auswärts bei der TSG aus Hoffenheim, ohne Sokratis, der ist gelb gesperrt, und eventuell ohne Toprak, der musste angeschlagen raus. Da muss man mal abwarten, ob er spielen können wird. Wie siehst du da die Rolle vom BVB? Es muss einiges passieren, dass man noch rausrutscht aus der Champions League, aber es ist jetzt eben auch wieder möglich.
Ja, die TSG war heute ziemlich stark, wie ich fand, hatte eine Menge Pech. Insofern halte ich die nach wie vor für sehr, sehr stark. Mir gefällt unglaublich gut, was sie tun. Mir gefallen die Grundformationen von ihnen unglaublich gut, weil sie immer die eigentlich richtige Lösung finden und auch immer viele unterschiedliche Lösungen. Etwas, das sie ganz klar vom BVB unterscheidet. Plus, selbst wenn der BVB in Bestbesetzung antreten könnte, wäre ja immer noch der Punkt, den ich gerade eben schon kurz hatte, dass ich die Aufstellung nicht immer vollkommen verstehe. Beispielsweise Weigl gegen physisch sehr starke Gegner zu bringen, hat sich in diesem Jahr eigentlich noch nie wirklich bewährt, glaube ich. Dann Götze auf dieser Doppel-6-Position direkt vor Weigl, das ist eigentlich auch noch nie wirklich gut gegangen dieses Jahr. Schwierige Sache. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Dortmund gegen diese abgezockt spielende TSG, und damit meine ich jetzt explizit nicht die Chancenverwertung, dass die da gut aussehen können.
Das sind ja hervorragende Aussichten für alle Schwarz-Gelb-Fans.
Es tut mir leid.
Ja, ja. Aber sie können sich ja eine Niederlage mit einem Tor leisten.
Das können sie, ja.
Ja, und Leverkusen muss erstmal zu Hause gegen Hannover 96 auch einen deutlichen Sieg schaffen. Also wenn es gerade an etwas hakt, genau, und Leverkusen jetzt 3 Spiele in Folge ohne eigenes erzieltes Tor, also ich könnte mir vorstellen, dass am 34. Spieltag alle verlieren. Also es würde mich nicht mal wundern, wenn alle 18 verlieren.
Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Es sind im Grunde genommen entscheiden wir nur, wer noch höher verliert oder wer noch schlechter spielt. Also aus eigener Kraft hat sich in dieser Schlusskonferenz noch niemand gerettet.
Es hat sich ja auch jetzt vom 32. auf den 33. Spieltag, glaube ich, keine einzige Tabellenposition geändert. Also es ist alles so geblieben wie vorher.
Das ist korrekt. Aber Mainz 05, und das ist dann die perfekte Überleitung, hat es immerhin geschafft, sich innerhalb von, ja, in 3 Spielen haben sie sich 7 Punkte geholt und das gegen Gegner wie eben Leipzig und Dortmund und damit jetzt dann gerettet. Jetzt lese ich schon die ersten Artikel. Sandro Schwarz jetzt endlich angekommen in Mainz und auch zum ersten Mal mit der Mannschaft vor der Kurve zum Feiern und so weiter. Das will ich jetzt mal unkommentiert lassen, ist mir ein bisschen früh und ein bisschen hoch dann jetzt auch schon wieder das Gejuble, aber die sportliche Leistung, Flo, war schon bemerkenswert, auch jetzt dieses 2:1 in Dortmund.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich erinnern, als Mainz in Hamburg gespielt hat, das war, glaube ich, ein Unentschieden, oder?
Ja.
Wo ich danach gesagt habe, also sorry, klar, der HSV ist mausetot, aber Mainz war einfach noch schlechter in dem Spiel als der HSV, muss man ganz ehrlich sagen. Und da haben bei mir irgendwie alle Alarmglocken den FSV betreffend geschrillt. Und ich habe mir gedacht, also wow, wenn die weiter so spielen, dann gehen die mal direkt runter. Ja, und aber man hat halt gesehen, finde ich, was es ausmachen kann, wenn es zwischen Mannschaft und Trainer stimmt, und den Eindruck vermitteln sie mir. Dass es eben schon eine Bedeutung hatte für alle Beteiligten, dass man die ganze Saison eben auch trotz solcher Phasen, wo es richtig scheiße lief, eben an Sandro Schwarz festgehalten hat und den da hat machen lassen und den da auch mit der Mannschaft zusammen hat machen lassen. Und gerade dieses Zusammen merkt man den Mainzer oder hat man den Mainzern in den letzten Wochen, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr angemerkt. Und das fand ich dann schon beeindruckend. Und dann kommen natürlich so freakige Glückssachen dazu, wie dass du da einen aus dem Amateurbus ziehst und dann macht der halt in zwei Bundesligaspielen mehr Tore als davor in der ganzen Saison für die Amateurmannschaft. Mhm. Ja, also das ist halt dann, glaube ich, auch irgendwo das Glück des Tüchtigeren. Und was mir halt gestern aufgefallen ist, die waren einfach extrem heiß. Ja, die Dortmunder haben sich gedacht, ach ja, nach den letzten Wochen, das ist alles so gut gelaufen, das, jetzt machen wir hier mal ein bisschen Chup-Chup und dann spielen wir die Mainzer irgendwie her, weil wir können es ja. Wir haben ja auch Stuttgart hier irgendwie 3-0 weggehauen und die stehen ja eigentlich auch immer ganz gut und lalala. Und die Mainzer haben gesagt, hier nix, nicht mit uns. Ja, also da müsst ihr euch jemand anderen aussuchen für den Tag heute, weil heute haben wir mega Bock und heute tun wir euch richtig weh, egal was ihr wollt. Und ja, und dann machen die halt zwei Tore und dann ist Dortmund nicht mehr in der Lage zurückzukommen. Und das fand ich schon stark. Und ich fand das Stück in Dortmund jetzt halt auch mit welcher Selbstverständlichkeit die da gefightet haben, mit welcher Selbstverständlichkeit die dann am Ende auch jetzt nicht unverdient gewonnen haben, fand ich sogar noch beeindruckender als das Stück gegen Leipzig. Und ich finde es gut, dass Mainz jetzt drin bleibt.
David, hast du noch was zu ergänzen?
Ich finde es auch gut, dass Mainz drin
bleibt. Ich wollte noch was zu Favre sagen, bevor wir zum nächsten Spiel gehen.
Oh ja, gerne.
Weil, also ich weiß nicht, ich habe so im Kopf, dass Favre ein sehr guter Trainer ist, der eine sehr gute Ergebnisse erzielt hat mit Mannschaften, die nicht international gespielt haben. Und ich habe irgendwie auch im Kopf, dass er, sobald er das internationale Geschäft erreicht hatte mit diesen Mannschaften, eigentlich immer einen Riesenbruch gab. Also er hat irgendwie bisher noch nicht so wirklich unter Beweis stellen können, korrigiert mich, dass diese Dreifachbelastung mit Favre als Trainer eine gute Idee ist. Weil ich glaube, bei Hertha damals ist er irgendwie Vierter geworden und dann haben die da so Europa mitgespielt und dann haben sie irgendwie 7 Spiele in Folge verloren und dann ist er rausgeflogen. Dann war er bei Gladbach und dann haben die mal eine gute Saison gespielt und dann hat er da irgendwie, nachdem sie irgendwas, ich glaube die Champions League sogar erreicht hatten, relativ viel hintereinander verloren und dann ist er auch wieder rausgeflogen. Und bei Nizza haben sie auch irgendwie letztes Jahr, glaube ich, einen dritten Platz erreicht für die Champions League Quali. Und dann ist er zwar nicht rausgeflogen, aber sie waren irgendwie nach 8 Spieltagen Letzter in der französischen Liga. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das alles so richtig im Kopf habe, aber so ungefähr im Hinterkopf ist es vielleicht, stelle ich nur mal so zu bedenken, so, dass Favre ein Problem hat, Mannschaften mit Dreifachbelastung richtig zu trainieren und auszusteuern und so weiter und so fort. Und Dortmund hat ja nächstes Jahr, wie wir wissen, dann auch eine Dreifachbelastung, weil Fünfter werden sie ja mindestens. Das wollte ich nur mal so in den Raum gestellt haben.
Ja, ich sehe eigentlich alles davon ziemlich ähnlich und ich glaube auch, du hast die Chronologie von Favre ganz gut im Gedächtnis. Ich bin natürlich ungern dieser Dortmund-Fan, der ständig nur meckert, denn eigentlich gibt es ja nicht so wahnsinnig viel zu meckern, wenn in einem so chaotischen Jahr, man darf auch nicht vergessen, vergangenes Jahr gab es noch den Anschlag, trotzdem der BVB immer noch so gut dasteht und man ganz sicher fürs europäische Geschäft qualifiziert ist. Aber wenn ich mir anschaue, was für Aufgaben der kommende Trainer bewältigen wird müssen, auch einfach kaderplanerische Aufgaben, dann weiß ich nicht, ob jemand wie Favre, der einen guten Plan A, aber keinen Plan B hat, der aber gleichwohl sehr großen Wert darauf legt, dass sein Plan A bis ins Detail funktioniert, wirklich der richtige Mann ist, um alle Variablen, alle Möglichkeiten, so einen Kader zu nutzen, wirklich, wirklich durchspielt, ob er die überhaupt durchspielen kann. Da könnt ihr mich auch gerne korrigieren, in Erinnerung, dass Favre gewisse Spielertypen besser fördert als andere. Auch wieder was mich natürlich bei einem Kader, der auf unglaublich viele gute, junge, talentierte Spieler hin geplant ist, die aber noch nicht so wirklich zusammengewachsen sind, auch was mich da so ein bisschen bedenklich stimmt. Und jetzt bringt es natürlich nichts, nach Hoffenheim zum Kollegen Nagelsmann zu schauen, wie toll und variabel der aufstellt, wenn man den nicht bekommen kann. Mhm. Aber wenn nun die Frage an mich lauten würde, Favre ja oder nein, würde ich skeptisch wegschauen.
Sag halt nein.
Es stellt sich halt die Frage nach der Alternative, aber als du das beschrieben hast mit dem klaren Plan A und dem Unwillen auf einen Plan B zurückzugreifen, da fiel mir wie aus dem Nichts der Name Peter Bosz ein. Keine Ahnung, warum das jetzt
exakt,
in meinem Kopf
exakt. Da kam. Genau, und da fällt mir dann wiederum die Aussage, ich weiß nicht mehr, ob es Zorc oder Watzke gewesen ist, ein, die mich total erschreckt hat. Auf den Fußball, den Bosz spielte, wo dann ja zumindest Gerüchte halber später von oben eingegriffen werden musste, dass der ein bisschen defensiver wird, sagte, wie gesagt, einer der beiden, wir sind überrascht davon gewesen, wie extrem Peter Bosz seinen Fußball auslegt. Und ja, da dachte ich mir, Freunde, habt ihr den mit Ajax spielen gesehen? Das wusste ich ja.
Habt ihr mal mit dem gesprochen,
genau, denn er ist ja auch in Interviews total kompromisslos mit seiner Fußballphilosophie umgegangen und nun lässt Favre nicht genau den gleichen Fußball spielen, aber er ist, glaube ich, ähnlich starrköpfig, wenn es um seinen Plan A geht, und ich hoffe, sie haben sich ihn genau angeschaut.
Ja, und es ist echt eine Mammutaufgabe, weil gleichzeitig hast du ja noch WM-Jahr. Da ist jeder Transfer, den du vor der WM gemacht hast, besser als danach, denn du weißt nie, was danach mit den Preisen geschieht. Und es ist schon eine schwierige Situation für Borussia Dortmund, vor allem, weil man ja auch nur in einem bestimmten Preissegment fischen kann, in einem bestimmten Qualitätsfach des Spielerregals. Echt eine ungute und komplizierte Situation. Und ich glaube, alles, was wir heute besprochen haben, egal ob wir da jetzt über Sebastian Rode, die Reaktion darauf oder wie man sich in diesem Spiel verhalten hat, reden, das alles spielt auf alle Punkte jeweils wieder ein. Also das ist gerade so ein komplett verworrenes Gesamtbild, in dem aber doch jeder einzelne Punkt klar ist. Man hat einfach nur merkt, es fehlt gerade an ganz, ganz vielen Dingen. Und ja, ist die Frage, ob irgendjemand schafft, diese brennenden Jolierbälle, die alle gerade in der Luft gehalten werden, irgendwie noch, weil man kommt ja noch in die Champions League oder in die Europa League, ob irgendjemand es schafft, während er diese brennenden Bälle weiter jonglieren muss, sie dann auch einen nach dem anderen der Reihe nach zu löschen.
Roman Weidenfeller.
Gut, dass du es noch gesagt hast. Die Feel-Good-Story bei Borussia Dortmund, und es tat einem natürlich ein bisschen weh, dass er nicht die Chance hatte, nochmal auf dem Platz zu stehen. Naja, du lachst, Flo, aber...
Ja, aber ich fand das, also ich, ganz kurz, dass der nicht gespielt hat, war völlig in Ordnung. Also wir sind ja hier nicht bei Wünsch dir was oder bei, keine Ahnung, die Rudi Carell Show oder irgendwas, sondern der ist halt seit 2 Jahren einfach nur der zweite Torwart, der da sitzt, weil da kein anderer sitzt, und der hat eigentlich schon längst seine Karriere mehr oder weniger beendet. Und nur weil er es jetzt tatsächlich tut, kann man den doch nicht einfach in so einem Spiel, wenn man eine klare Nummer 1 hat, ins Tor stellen. Und dann kann man auch nicht fordern, dass der jetzt in Hoffenheim vielleicht noch spielt oder bla bla bla, irgendwie vielleicht noch die letzten 10 Minuten. Also ich meine, wir sind hier bei einem Profigeschäft und halt eben nicht bei irgendeiner Wunschveranstaltung. Also das fand ich dann schon, natürlich ist es für ihn schade, dass die Mannschaft dann 2-1 verliert und er sich dann nach Pfiffen dann irgendwie noch vor die Tribüne stellen muss und so, ja. Aber naja, dann macht es halt ein Abschiedsspiel gegen Wanne Eickel und dann ist doch auch alles gut. Also das fand ich jetzt dann doch auch ein bisschen albern.
Ja, und zum Thema Feelgood, du hast es schon angesprochen, fand ich es auch sinnbildlich eigentlich, dass er Borussia auf Platz 3 immer noch stehend, wie gesagt, nach einem Jahr, das, glaube ich, jeder schwarz-gelbe Fan maximal chaotisch gefunden haben muss, aber immer noch auf Platz 3 stehend, wird die Mannschaft ausgebuht und weggeschickt, er darf dann zur Südtribüne, hinter Schalke, klar, will die wieder zurückholen, und dann kommen doch wieder Pfiffe, dass dieses simple Bild, wo man sich nur mal 3 Minuten hätte irgendwie geeint zeigen müssen, dass das auch noch getrübt wurde, das passt so ein bisschen, finde ich, zu Dortmunds Saison.
Ja. Das stimmt allerdings. Alles andere als getrübte Bilder hat man in Stuttgart gesehen beim Heimspiel gegen die TSG aus Hoffenheim, über die wir jetzt schon einige Worte verloren haben. 22-5 Torschüsse für die TSG. Endergebnis, wie könnte es anders sein? 2-0 für den VfB Stuttgart. 2x Mario Gomez. Flo, kann man dieses Spiel behandeln und zusammenfassen, ohne mit irgendwie vergebenen Chancen oder verletzten Spielern oder auch ausgefallenen Spielern zu argumentieren? Wie würdest du mir erklären, warum die TSG dieses Spiel verlieren musste?
Weil der VfB eine und mit höchstem Respekt ausgedrückte richtige, eklige Zeckenmannschaft ist. die es einfach schafft, dieses Jahr Mannschaft für Mannschaft auf ihr niederes Niveau herunterzuziehen und sie dann eiskalt dafür zu bestrafen, dass sie so einen Rotz spielen. Und das ist halt auch eindrucksvoll mit Hoffenheim gelungen gestern, fand ich. Und ich finde das wirklich, ich mag Mario Gomez persönlich als Typen auch sehr gerne, aber dass sich einer wie Mario Gomez, der sich Zeit seines Lebens natürlich durch Tore und Offensivspiel definiert hat, sich jetzt Woche für Woche danach hinstellt und sagt, wie geil er das findet zu verteidigen und wie geil er das findet, dass seine Mannschaft mit 5:27 Torschüssen 2-0 gewonnen hat, das finde ich irgendwie gut. Also Das macht mir irgendwie Freude. Also ich würde jetzt nicht mit einem VfB-Fan tauschen wollen, das glaube ich nicht so geil ist, sich das Gekicke Woche für Woche anzugucken. Aber am Ende das Gefühl zu haben, diese Spiele gewonnen zu haben, wie in Leverkusen oder jetzt gegen Hoffenheim und halt andauernd wirklich überhaupt kein Gegentor zu kriegen oder so maximal mal eins, das ist schon auch irgendwie gut. Und ja, und ich glaube, dass da dann Hoffenheims Euphorie und ihr spielerischer Leichtsinn, jetzt im Sinne von Leichtigkeit, dann aber doch irgendwie nicht gereicht haben, um diese ekelhafte VfB-Mannschaft irgendwie zu durchdringen. Und das muss man aber schon auch mal sagen, also der VfB hat ja schon so ein bisschen, also als ganzer Verein ein Hoffenheim-Komplex, weil ich glaube, einer der größten Gründe, warum der VfB Stuttgart nicht mehr dauerhaft um Platz 1 bis 5 der Tabelle mitspielt, ist für mich auch Hoffenheim, weil die denen halt gerade in der Jugendarbeit und alles, was Struktur und Mitarbeiter und so angeht, halt echt viel abgegraben haben, viel das Wasser abgegraben haben. Früher konnte sich Stuttgart quasi eigentlich aus ganz Baden-Württemberg irgendwie so bedienen und das ist halt jetzt eben mit Hoffenheim nicht mehr der Fall. Und insofern dann so ein Spiel dann nochmal gegen diesen kleinen, neureichen Vorstädter quasi, also es ist nicht die Vorstadt von Stuttgart, aber so gefühlt, dann zu gewinnen, das war, glaube ich, schon ein gutes Ding für die, aber Gott sei Dank spielen sie am letzten Spieltag in München, sodass man jetzt nicht auch für alle VfB-Fans nicht hoffen muss, dass sie jetzt noch in die Europa League kommen, weil das wäre dann, glaube ich, das Gute zu viel und das würde sich dann nächstes Jahr dann auch mit einer räudigen 0-1-Niederlage gegen Banik Ostrava oder so in der Europa League-Quali dann auch schnell wieder erledigt haben. Ja, und nee, noch schlimmer. Die werden ja maximal Siebter und dann spielen sie halt so eine Quali gegen was ist Mainz mal ausgeschieden? Gasmethan Medias, sowas.
Genau.
Ja. Nee, das soll alles mal lassen. Die werden jetzt schlechtesten Falls Neunter und passt alles super. Aber eigentlich wollten wir über Hoffenheim reden, ne?
Also du hattest ja, naja, du hast ja letztlich die Brücke zu Hoffenheim schon gebaut, weil man könnte ja auch gegenargumentieren zu dem, dass du sagst, Stuttgart schafft es gerade eklig zu spielen, die Gegner auf ihr Niveau runterzuziehen und dann Tore zu machen, dem könnte man ja die vielen, vielen Chancen Hoffenheims entgegenhalten und ob da nicht einfach auch nur Hoffenheim Pech oder Unkonzentration, fehlende Konzentration im Abschluss hatte.
Ja, aber Leverkusen hatte auch Chancen und so und am Ende hat trotzdem immer Stuttgart gewonnen, also
ja, aber es waren jetzt riesige Chancen, unter anderem verschossener Strafstoß zum Beispiel bei Leverkusen jetzt. Und Hoffenheim, die vier Chancen da in den ersten 13 Minuten, die waren auch, also ich hatte eher den Eindruck, dass Hoffenheim, dass da jetzt der Punkt erreicht ist, wo man es zwar noch schafft, über die Struktur den Fußball gleich zu halten, den man spielt, dass man eben auch noch diese Chancen und Torabschlüsse bekommt, aber dass die Qualität jetzt einfach dann doch durch die ganzen Verletzungen, unter anderem eben Serge Gnabry, dann halt fehlt, dass du halt dann nicht mehr so effizient bist mit diesen Chancen, wie du es halt in den Spielen davor warst. Das war so mein Gefühl, ja, was ich hatte.
Sicher, klar. Also von Hoffenheim gesehen, wenn man jetzt die Gründe sucht, warum Hoffenheim dieses Spiel nicht gewonnen hat, dann war es natürlich auch eine gewisse Qualität, die vor dem Tor gefehlt hat, schlicht und ergreifend. Und da ist man dann relativ schnell bei Gnabry, ja. Doch.
Du wolltest nur gerne deinen eklige Zeckenmannschaften-Punkt machen, gell?
Ja, schon auch. Aber ich glaube das tatsächlich, weil viele Mannschaften haben jetzt gegen Stuttgart schon viele Chancen gehabt und hätten eigentlich am Ende gewinnen müssen, auch von den Chancen her, und stehen dann da und gucken sich die Schwaben beim Feiern an nach dem Spiel und denken sich, wie kann das sein? Und das ist aber dann irgendwo dann auch halt
nicht. Nur der glorreiche BVB war abgezockt genug in den letzten 10 Spielen.
Ja.
Und dann gleich 3 Gegentreffer. Ansonsten jetzt in den letzten 3 Spielen kein Gegentor für den VfB. Das letzte Gegentor gegen Hannover 96 beim 1:1 war das.
Das war ganz am Ende und da hätten sie eigentlich auch 1-0 gewinnen müssen. Aber Hannover ist der Angstgegner vom VfB.
Ja, wer wüsste das nicht? Und der VfB eben der Angstgegner der TSG. Nee, eigentlich war es ja andersrum bisher immer. Was denkst du denn jetzt, Tabe? Du hast Hoffenheim schon sehr, sehr gelobt, jetzt gerade im BVB-Segment, und es ist ja auch das, ja, Finale um die Champions League. Die TSG muss gegen Borussia Dortmund gewinnen, um sicher in der Champions League drin zu sein. Ansonsten ist man davon abhängig, was Leverkusen gegen Hannover 96 macht. Und war so die einzige Mannschaft, die in den letzten Wochen so konstant gut war, dass man eigentlich das Gefühl hatte, okay, die rauschen jetzt so auch quasi durch die Ziellinie. Und jetzt haben sie auf einmal hier gegen den VfB verloren. Und die Frage ist, stolpern sie jetzt?
Ich glaube nicht, weil das Spiel heute einfach zu seltsam war, um jetzt daraus einen Trend oder ein Muster herauszudestillieren. Ich finde, wie gesagt, dass sie mit einem Kader, der natürlich ungleich schwächer oder weniger hochkarätig, weniger teuer als der von Borussia besetzt ist, unglaublich viel rausholen, dass sie da unglaublich viele Möglichkeiten haben, Spieler gewinnbringend einzusetzen, obwohl sie ihre Grundformation, also diese Dreier- respektive Fünferkette hinten, selten wirklich ändern. Auch heute haben sie die Räume hervorragend besetzt. Ich fand sie am Anfang relativ, eigentlich über das ganze Spiel hinweg, relativ mutig, zum Teil mit 6 Spielern fast am Strafraum gepresst. Und eigentlich müssen sie ja auch schon nach 12 Minuten, glaube ich, 3-0 führen. Aber dann kommt die Stuttgart-Magie zum Tragen. Und ob wir die jetzt wirklich gegen die TSG verwenden dürfen, weiß ich nicht. ich hatte übrigens auch noch eine Ode auf Stuttgart an der Hand. Und zwar finde ich, dass dieses Muster, mit dem Flo Stuttgart beschrieben hat, nämlich dreckig, hart, lange Bälle, so 2 Paradekanten wie Ginczek und Gomez vorne drin, clean sie Doppel-6 von...
Paradekanten, sehr schön, ja.
Toll, oder? Clean sie Doppel-6 von der WM, vom Sommermärchen. Wirklich oldschool, wie es nur geht. Ich glaube, Ogo ist auf der Außen heute 13 Kilometer gelaufen oder sowas. Diese Art zu spielen, die ist ja heute schon 5-6 Mal vorgekommen, glaube ich. Und Stuttgart zieht aber dieses, ich würde mal sagen, Bundesliga-Fußballmodell des Jahres 2018 am konsequentesten durch. Insofern nötigen sie mir irgendwie schon fast wieder Respekt ab. Und noch Korkut als Trainer. Da bleiben keine Fragen offen, das ist straightforward. Die stehen zu sich. Finde ich gut.
Ja, da möchte ich aber noch als kurzes Feedback geben, wenn du das nächste Mal eine Ode singen möchtest, dann binde sie nicht ab mit, dann nötigen sie mir doch irgendwie Respekt ab.
Stimmt, stimmt.
Das macht stimmt. Irgendwie die Ode. Irgendwie
da habe ich mich entlarvt.
Ja, dann schon ein bisschen. Also der VfB spielt jetzt dann eben auswärts beim FC Bayern, darf bei der Meisterschalen-Darreichung Spalier stehen, hat 32 Tore erzielt, 35 kassiert und steht jetzt auf einem 8. Tabellenplatz. Und alles in allem war das eine mehr als erfolgreiche Saison für den VfB mit allen Ups und Downs, die das so haben kann, wenn man aufsteigt in die erste Fußball.
Das musst du doch aber auch erstmal schaffen, sorry, bei nur 35 Gegentoren negatives Torverhältnis. Ja. Ich finde es so schön. Das ist so schön.
Das ist allerdings wahr. Und mit Mario Gomez vorne drin, gut, sie hatten ihn nur eine Halbserie, aber auch nur 32 zu erzielen. Und dann auf der anderen Seite in diesem Spiel aber wieder so völlig eindeutige Treffer zu erzielen. Also dieses 2-0, wie Gomez da mit einer Bewegung Akpoguma auf seinen Hintern rutschen lässt und der rutscht jetzt noch durchs Stadion und dann schiebt er ihn einfach noch Baumann durch die Beine.
Durch die Beine.
Und ja, also es war auch so, es hatte so viel Klasse. Und das alles in Unterzahl, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Askasiba ja nach einer gelben Karte in der 2. Minute und dann gelb-rote später in der 2. Halbzeit in der 64. Minute dann vom Platz. Tja, also es hatte wirklich alles, was so eine eklige Zeckenmannschaft braucht, wie der VfB. Ihr VfB-Fans da draußen, ihr wisst, wie es gemeint ist und wie es der Flo gemeint hat.
Nur so positiv.
Ja. Absolut, kam auch so rüber. Jetzt ist aber die Frage, nur positiv werden wir über Leverkusen nicht sprechen können, denn die durchlaufen so ein nicht zu erahnendes Tal. Hätte man nicht gedacht, noch vor ein paar Wochen, da gab es 2 4-1 Siege, erst bei Leipzig und dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und dann kam dieses 2-6 gegen den FC Bayern im DFB-Pokal-Halbfinale, Flo, und das war irgendwie der Bruch. Seitdem 0-4 bei Dortmund, 0-1 gegen Stuttgart und jetzt nur 0-0 bei Werder Bremen. Das heißt, man schießt keine Tore mehr und das, obwohl die Abwehr doch eigentlich das ist, wo man Personalsorgen hat. Erklär's mir.
Ja, ich kann mir das nur so erklären, dass die gegen Bayern so viel auf der Straße gelassen haben in diesem Halbfinale, dass es denen irgendwie halt wirklich einen Knacks weggegeben hat.
Mental.
Mental. Mhm. Ja, irgendwie schon. Also so, dass das quasi für sie so die Saison beendet hat. Also so kann ich es mir nur vorstellen irgendwie. Also dass das so ihr Spiel des Jahres war, wie jetzt für Bayern in bei Real Madrid. Und dann haben sie halt sehen wollen und sind versohlt worden. Und dann war es irgendwie so ein bisschen die Luft raus. Also ich weiß nicht, was da plötzlich mit den Herren Brandt, Havertz, Bailey, Volland, Alario los ist, die vorher plötzlich alles irgendwie in Grund und Boden gerannt und geschossen haben, dass sie plötzlich keine Tore mehr schießen. Also ich finde es auch ein Stück weit unerklärlich. Auch bei Larabi war ja wieder super gut drauf. Also da waren ja wirklich so von den, ich habe jetzt glaube ich 6 Offensivspieler aufgezählt, wo man sich gedacht hat, boah, die sind alle super toll in Form. Und plötzlich machen die keine Tore mehr. Nicht mal gegen Werder. Und es war noch nicht mal so, dass der Herr Pavlenka alles halten musste, oder?
Also das nee, 9 Torschüsse insgesamt nur. Davon nur einer aufs Tor. Das heißt, einmal musste er überhaupt nur eingreifen.
Oh, Tor. Entschuldigung. Ich gucke gerade noch den Klassiko. Dieser kleine Mann mit der Nummer 10 hat gerade ein Tor gemacht. Für Barcelona.
Exzellent.
Ja. Was wir alles am Samstag alles schon sehen können, am Sonntag.
Ja, das gibt's ja nur im Rasenfunk.
Entschuldigung, ich muss mehr bei der Sache sein.
Ja, David, hast du was zu ergänzen? Kannst du es uns erklären?
Ich habe natürlich ein kleines Sheet mit Notizen hier vor mir und da ist tatsächlich wollte ich die Frage an euch eigentlich richten, was mit Leverkusen passiert ist und warum. Denn ich hatte schon gegen Dortmund, die ich naturgemäß nicht so wahnsinnig vertrauenswürdig rüberkommend finde, in den letzten Wochen eigentlich viel, viel mehr von ihnen erwartet. Aber ja, ganz ähnlich wie heute standen sie da relativ breit, was glaube ich eigentlich nicht Leverkusens Spiel ist, weil sie ja immer relativ aggressiv, relativ körperlich sind, zumindest partiell die Räume sehr, sehr eng machen. Das Spiel, das man eben so Trademark-mäßig von ihnen aus den letzten Jahren kennt, das machen sie irgendwie nicht mehr so wirklich, ohne dass es geplant erscheint. Gleichzeitig bekommen sie nicht viele Chancen herausgespielt, nutzen die sie haben nicht. Es scheint so ein bisschen, als ob sie den Faden verloren hätten, um mal eine weitere Floskel einzuflechten.
Es hat auch gut gelaufen. Ich meine, gegen Dortmund, das war halt direkt nach dem Bayern-Spiel noch in der Woche, ja, dass sie halt da nicht irgendwie die Power haben, 90 Minuten zu marschieren. Das war, glaube ich, okay.
Auch,
dann kannst du auch mal verlieren in Dortmund, aber ob du 4-0 verlieren musst in Dortmund, das ist mal eine ganz andere Frage. Aber gut, okay, wenn du einmal 4-0 verlierst und dann zu Hause Stuttgart schlägst und in Bremen gewinnst, dann sagt auch keiner was. Mhm. Aber dummerweise verlierst du halt saublöd gegen Stuttgart, wo jeder danach sagt, wie konnte Leverkusen eigentlich verlieren? Die hatten doch so viele Chancen und Stuttgart kann doch eigentlich nichts. So, da waren wir ja gerade schon mal. Und dann, ich habe ehrlich gesagt leider von dem Spiel gestern gegen Werder zu wenig gesehen, aber das, was ich in der Konferenz und in der Zusammenfassung danach gesehen habe, das war halt auch jetzt wirklich nicht alles so mega zwingend, was Leverkusen da gespielt hat. Und das ist halt dann schon schade, weil ich denke schon, dass die Mannschaft so, wie sie die ganze Saison gespielt hat, sich auf jeden Fall von dem, was sie teilweise abgerufen hat, einen Champions-League-Platz verdient hätte. Aber sie haben sich halt leider zu oft in der Saison unter Wert verkauft. Und das wird dann wahrscheinlich jetzt am Ende nur zu einem 5. Platz führen.
Hm. Sie wirken so ein bisschen wie eine von diesen Gegenpressing-Mannschaften bei Klopp-Teams, sieht man das manchmal an schlechten Tagen, die so ab der, sagen wir, 70. Minute nicht mehr wirklich Power haben, aber keinen Plan B im Gepäck. Also das heißt, sie stehen immer noch relativ hoch, spielen immer noch auf zweite Bälle und so, aber es ist nicht mehr wirklich der Nebenmann da, um dann das mannorientierte Angehen irgendwie abzudecken und plötzlich sind Riesenräume da, man steht eben, wie gesagt, weit auseinander. Und dann hast du auf einmal das Gefühl, dass das viel schwächere Gegner oder Gegner, die du viel schwächer eingeschätzt hättest vor dem Spiel, da wie ein heißes Messer durch Butter gehen.
Hm. Ich glaube, dass der
Beispiel Dortmund-Spiel.
Ja. 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 Nee, sprich aus.
Ja, Beispiel Dortmund-Spiel, wo sie auch in der hohen Grundformation waren und, glaube ich, auch aggressiv spielen wollten, aber eben diese Absicherung nicht da war. Und dann halt dem BVB brutal ins Messer gelaufen sind. Und heute war Bremen natürlich ganz, ganz anders aufgestellt, aber auch da, sie wirkten eben nicht wirklich connected, viel Raum zwischen den Spielern, wie eine müde Gegenpressing-Mannschaft, bloß dass sie leider gleich von Beginn an so aufgetreten sind.
Ja, ich glaube, dass halt Herrlich auch da viel, viel Lehrgeld gezahlt hat. Also, die sinnbildlich wird immer die Auswechslung im DFB-Pokal gegen Bayern stehen, aber hat halt dann doch irgendwie es nicht so wirklich geschafft, seiner Mannschaft dann zu vermitteln, auch souveräner zu spielen, seine Mannschaft zu vermitteln, mehr auf die Chance zu warten, die es dann am Ende dann ausmacht. Oder ich weiß auch nicht so richtig, wie ich das greifbar machen soll, aber so. Also, gefühlt hat Leverkusen halt so ein paar Rookie-Mistakes dieses Jahr gemacht und die machst du halt eben mit einem Trainer, der halt noch nicht so lange dabei ist.
Und ich glaube, wenn du auf die Saison zurückgucken wirst, dann wirst du immer auch an dieses Heimspiel gegen den VfB denken, über das wir gesprochen haben, und jetzt eben auch an dieses Auswärtsspiel bei Werder. Denn David, wenn du sagst, die Gegner gehen gegen Leverkusen manchmal wie so das heiße Messer durch die Butter, so war es ja gerade nicht bei Werder. Nur 3 Torschüsse von Seiten von Bremen. Also es hat auch seinen Grund, warum man von diesem Spiel, wenn man es in der Konferenz gesehen hat, hat man fast gar nichts davon gesehen. Hinten raus hatte Leverkusen dann noch ein paar Chancen, die hat man nicht genutzt. Aber wenn wir jetzt mal auf Werder gucken, es ist natürlich irgendwie egal. Man ist durch, 39 Punkte, 12. Tabellenplatz, man hat es auch noch geschafft, im 12. Heimspiel ungeschlagen zu bleiben unter Kofeld. Toller Erfolg. Aber wie sehr hat dich das überrascht, David, wie Werder dieses letzte Heimspiel gespielt hat? Ich fand, dass das erstaunlich statisch war irgendwie. Also anders kann ich gar nicht erklären.
Ja, und auch erstaunlich defensiv, weil so defensiv haben sie tatsächlich nicht die ganze Saison über gespielt, zumindest in den Spielen, wo sie gut waren. Entsprechend hätte ich jetzt erwartet, dass sie mehr von ihrer guten Seite auch heute zeigen. Aber vielleicht haben sie tatsächlich schon so ein bisschen abgeschaltet. Ich glaube, sie hatten deutlich unter 70% Passerfolg und auch ansonsten all die Statistiken, die total defensive, destruktive Mannschaften, über die wir heute schon viel gesprochen haben, ebenso haben. Genau, ich meinte auch übrigens eben nicht, dass das auch Werder wie das Messer durch die Brücke gegangen ist, aber Leverkusen bietet das an. Werder hat es allerdings heute überhaupt nicht genutzt, obwohl sie es, wie gesagt, glaube ich, schon auch anders können. Tja.
Ja, definitiv, überrascht, das haben wir ja schon gesehen. Aber also vielleicht haben sie auch auf die Konter gewartet, die man gegen Leverkusen spielen kann, und Leverkusen war offensiv nicht so erfolgreich, dass es dann nicht diese Umschaltsituation gegeben kann. Also vielleicht gingen da die Matchpläne auch jeweils dann nicht auf, aber ich meine, das ist jetzt nur ein sehr weiches Argument, aber letztes Heimspiel Zlatko Junusovic, letztes Heimspiel auch nochmal vor dieser Kulisse, genau. Du hast nichts zu verlieren, du kannst das Ende der Saison feiern. Gerade von Werder hätte ich mir da wirklich noch was erwartet.
Ja, und ich glaube, jeder fünfte Pass, den sie gespielt haben, war ein langer Hafer. Das hat so ein bisschen, zum Teil so ein bisschen, ich will nicht sagen unmotiviert gewirkt, weil das immer so moralisch klingt, aber ja, sie waren nicht so hundertprozentig mehr im Spiel und es sei ihnen auch gegönnt. Auch sie hatten so ihre Saisonabschlussgeschichten in klein. Du hast Junusovic angesprochen. Vielleicht hat das Spiel so ein bisschen überschattet.
Vielleicht auch noch Delaney, da weiß man nicht, wie da die Zukunft aussieht.
Aber stimmt.
Und dann die ganze Belfodil-Nummer. Wir könnten natürlich auch einfach sagen, Flo, Belfodil hat Werder total aus dem Tritt gebracht. Aber ist vielleicht dann doch ein bisschen zu einfach.
Auch ein bisschen zu hoch gehängt bei den spielerischen Fähigkeiten dieses Menschen.
Das vielleicht. Ja, wobei, gegen Augsburg hat er, glaube ich, recht viele Lügen gestraft. Da hat er einige Bewegungen gezeigt, die hätte ich seinem Körper nicht mal zugetraut. Aber
wäre einer für Stuttgart, meinst du?
Ja, genau. Der legt da mal Akpo Boomer auf den Rücken.
Er hat ab und an tatsächlich etwas Pizarro-haftiges. Allerdings der 38-jährige Pizarro.
Ja, das werden jetzt alle Werder-Fans, glaube ich, gerade nicht so gerne gehört haben. Gibt's
da rufen Burns.
Wobei er, glaube ich, da auch nicht ganz unumstritten ist. Ich glaube, die Werder-Fans kennen schon das Budget, das Werder hat. Und ob man jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel es wäre, aber doch einen erheblichen Teil davon für den Spieler.
Ja, die Kaufoptionen waren angeblich 7,5 Millionen, und das ist ja schon entschieden. Das wird nicht passieren. Und danach kam ja das ganze Tohuwabohu von wegen, hat jetzt wirklich der Verein die Klausel gezogen oder hat es Belfodil selbst gemacht? Und
genau.
Das ist jetzt, alle Werder-Fans wissen darüber Bescheid. Ansonsten ist es so ein Nebenschauplatz. Aber ich fand jetzt die letzten beiden Spiele von Werder interessant, ohne dass ich das irgendwie dramatisieren wollen würde. Das ist völlig okay, wenn man den Abstieg geschafft hat, dass da auch, ja, wahrscheinlich auch im Kopf was passiert und dann man einfach die letzten 5 Meter, die wehtun, nicht immer geht. Außer man ist Philipp Bargfrede, der geht die letzten 500 Kilometer, die wehtun, ja, dann noch mit. Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass das gerade in einem Heimspiel bei Werder nicht passiert. Und ich bin mir da wiederum aber auch ganz sicher, dass ein Flo Kofeld daraus auch seine Lehren zieht. Der nimmt das mit, so wie auch Heiko Herrlich einiges aus diesem Spiel und aus den letzten Spielen mitnehmen wird für die nächste Saison. Die werden sich das genau gemerkt haben und das sieht man dann vielleicht so nicht nochmal, weil insgesamt war das schon sehr harmlos, was Bremen da gemacht hat. Da möchte mir keiner widersprechen. Wie solltet ihr auch? Wie solltet ihr auch? Werder hat jetzt dann seinen Saisonabschluss auswärts in Mainz. Da kann man ein fröhliches Fest der Mannschaften feiern, die auf jeden Fall drin bleiben und die aber beide mal ordentlich drin steckten. Und Leverkusen wird irgendwie versuchen, ein Schützenfest gegen Hannover 96 zu feiern zu Hause und damit dann vielleicht ja sogar noch in die Champions League-Ränge zu springen. Ansonsten würde ein Sieg definitiv für die Europa League-Qualifikation reichen.
Ich sag mal 5-0 Leverkusen und 2-0 Hoffenheim, dann ist Dortmund nur Fünfter.
Kann passieren.
Ja, weiß ich jetzt aber nicht, wie wahrscheinlich ich das bei der aktuellen Harmlosigkeit von Leverkusen einschätzen würde. Aber wir sind heute ein Podcast der Steinthesen, das ist mir schon aufgefallen. Heute legt ihr euch gerne fest. Das finde ich eigentlich ganz gut.
Ich zeige nur Optionen auf. Ich habe nicht festgelegt, dass es so kommen wird. In dem Fall zumindest.
Und da rudert er zurück. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht.
Wir steuern da vielleicht einfach dem Trenden der Bundesliga gegenüber. Während die Bundesligisten alle keinen Ballbesitz wollen und alle nicht aktiv an ihrer Rettung mitarbeiten, hauen wenigstens wir aktiv sehr steile Thesen raus.
Genau, wenigstens verbal gehen wir in die Offensive. Das ist doch auch schön. Wie kommen wir jetzt von einer verbalen Offensive zum Vizemeister, den FC Schalke 04? Ich weiß es nicht, aber wir sind jetzt bei diesem Spiel gelandet. FC Augsburg gegen Schalke 04, ein 1-2. Thilo Kehrer macht 2 Tore, eins auch wirklich selbst, ein anderes mit Hilfe von Alfred Fimbogason. Philipp Max trifft auf der Gegenseite nach einem schnell ausgeführten Freistoß. Flo, was lässt sich über Schalke lernen aus diesem Auswärtssieg bei Augsburg? Lässt sich überhaupt was draus lernen?
Ja, du hast es eigentlich schon gesagt. Thilo Kehrer macht 2 Tore. Das sagt alles über Schalke irgendwie.
Ja, so. Aber sagt es etwas Gutes oder etwas Schlechtes über Schalke? Da musst du jetzt präziser werden.
Das sagt erstmal ganz wertfrei, dass bei Schalke irgendwie jeder mal ein Tor machen kann und auch mal 2 und man sich am Ende des Tages sehr oft fragt, wie konnten wir jetzt gegen Schalke verlieren und sich das aber am Ende der Saison sehr viele Mannschaften gefragt haben und deswegen Schalke, wenn sie jetzt das letzte Spiel gewinnen, am Ende 63 Punkte haben und das ist dann doch sehr respektabel, also ja. Ob das jetzt eine Glanzleistung für einen Tabellenzweiten der Bundesliga ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber ich glaube, Bayern ist auch einmal mit 63 Punkten Meister geworden in seiner schlechtesten Saison. Also das ist schon okay. Ne? Und ich finde das halt gut, dass der Herr Tedesco aus den Möglichkeiten der Schalker eben dann doch das Maximum rausgeholt hat im Laufe der ganzen Saison. Und ich glaube, dass der halt auch immer gut Reizpunkte setzt, den einzelnen Spielern, den Spielern individuell auch Aufgaben gibt. Und sei es einen Kehrer zu reizen, der sagt, deine hässliche Moppe muss jetzt mal runter, wenn du kein Kopfballtor machst. Und dann,
weil Fußballer hast du dir das alles ausgedacht oder ist das passiert?
Das ist tatsächlich passiert. Das hat der Herr Kehrer nachher erzählt. Er hat gesagt, da gab es eben die, wenn ich nicht treffe, muss ich zum Friseur. Und da Fußballer alle ausnahmslos eitel sind, hat er natürlich lieber schnell mal ein Tor gemacht.
Aber
bitte?
Aber ernsthafte Frage. Nimmt man nicht einem Fußballer, wenn man ihm die auffallende Frisur verbietet, auch ein Stück weit seine Abschreckungskraft beim Gegner?
Deswegen hat er ja gesagt, dass dann muss ich halt schnell ein Tor machen.
Dann ja, der verstümmelt doch seine eigene Mannschaft. Das gibt's doch nicht.
Ja.
Es driftet so ganz leicht ab vom Sportlichen, habe ich denn einfach nur so ein Gefühl.
Geht so ein bisschen das ist Klamauk psychologisch, das ist immer noch nah dran eigentlich.
Ja, also ich muss ja schon sagen, wenn man mal überlegt, wie viele Tretminen sich Schalke auch jetzt im Laufe der Rückrunde so geschaffen hat. Mhm. Ja, also du hattest diese Goretzka-Situation, wo kurz mal so im Raum stand, naja, der spielt vielleicht nie wieder für uns, soll sich verpissen, so auf gut Deutsch. Du hast jetzt dieses ganze Max-Meyer-Theater. Und du hast ein verlorenes Pokalhalbfinale zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, wo kurz vorher klar war, dass Niko Kovac zu Bayern geht. Das sind so per se so 3 Dinge, wo ich sage, puh, also da kann schon mal was zu Bruch gehen und mal eine ganze Weile irgendwie kippen. Mhm. Oder halt irgendwie mal für 2-3 Spiele Niederlagenserie sorgen. Ja? Also wenn wir über Leverkusen sprechen und sagen, das Spiel gegen Bayern hat denen so einen Knacks gegeben, dass sie jetzt danach kein Tor mehr gemacht haben in 3 Spielen, könnte man ja genauso gut sagen, das Pokalhalbfinale zu Hause gegen gegen Frankfurt zu verlieren, hätte auch zu dem und dem führen können. Mhm. Aber hat es halt nicht. Und das ist alles eine Qualität, die ich eher dem Trainer zuschreibe, als jetzt irgendwie der Mannschaft intern an und für sich. Weil wenn ich dann wieder höre, wie sich ein Herr Fährmann als Kapitän dann über Max Meyer äußert und irgendwie sagt, die hätten alle in der Mannschaft herzlich gelacht darüber und so. Also, ja.
Ne? Schalke ist schon immer noch ein bisschen Schalke.
Ja, Schalke ist immer noch Schalke, aber Schalke hat halt jetzt einen Autohausbesitzer oder ehemaligen Autohausmanager und halt einen Trainer, der ja auch irgendwie jetzt nicht für Größenwahnsinn steht, sage ich jetzt mal. Mhm.
Genau, sondern für einen Pragmatismus, der aber halt äußerst effektiv ist. Also hier gegen Augsburg, ja. Auf einmal spielt Goretzka neben West McKennie, dass Max Meyer nicht spielt, das werden alle Hörerinnen und Hörer mitbekommen haben, haben wir ja auch gerade kurz angesprochen, warum das vielleicht so sein könnte. Und Goretzka spielt aber wirklich auch auf der Sechs. Oft haben wir ja einen Sechser bei Schalke und im Ballbesitz dann zwei Achter vorne drin. Aber diesmal war das glasklare Doppelsechs, womit du auch Gregoritsch ganz, ganz viel von dem genommen hast, was er sonst beim FC Augsburg dazu addieren kannst. Und dann kommt halt viel über die Außen bei Augsburg, ganz, ganz viel über die Seite von Philipp Max. Ja, und da kamen zwar viele Flanken, aber da steht halt in der Mitte ein Naldo unter anderem und der gewinnt halt jedes Kopfballduell in diesem Spiel. Und das ist im Nachhinein so vielleicht das kleine 1x1 des Fußballs. Also da wäre man mit selber drüber nachdenken vielleicht auch noch drauf gekommen. Aber du musst es halt dann erstmal auch auf den Platz bringen und auch den Mut haben, deine Mannschaft dann auch am FC Augsburg ein Stück weit auszurichten. Und das hat Tedesco bei jedem Gegner in dieser Saison gemacht. Egal, ob es gegen den FC Bayern war oder ob es eben gegen den FC Augsburg war. Und deswegen finde ich dieses Spiel echt auch so ein bisschen stellvertretend für die Saison. Und das meine ich positiv.
Ja, Schalke hat es halt irgendwie geschafft, gegen Augsburg wie Augsburg zu spielen. So irgendwie so ein bisschen. Also, so,
ja. Fand ich. Ja, genau, aber sie sind, glaube ich, unter den, also wenn ich jetzt mal den passiven Zweikampf und wenig ballbesitzorientierten Fußball ein bisschen abwatschen darf. Sie sind unter den Einbeinigen, der mit der Prothese, nein, Quatsch, blödes Beispiel.
Ich weiß ja nicht.
Der Einäugige unter den Blinden, was auch immer. Ihr wisst, was ich sagen will. Mhm. Sie hatten halt 33% Ballbesitz, glaube ich, gegen Augsburg. Deutlich unter 70% Passquote. Eigentlich nicht der Fußball, den man von einem Tabellenzweiten erwarten würde, oder ich zumindest nicht. Aber dann wieder finde ich eben genau, was du gerade sagtest, gut, dass sie unglaublich viele verschiedene Lösungsoptionen für verschiedene Probleme haben, vor die sie gestellt werden über eine Saison. Und das zeugt schon von einer Menge Sachverstand, das finde ich gut. Da ist irgendwo Innovationsgeist drin, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, den Fußball nicht zum Schreien aufregend finde. Aber trotzdem ist das eine Mannschaft und auch ein Trainer, wo ich mich freue, mehr von zu sehen. Wenn das,
die Frage
wenn das
ist
noch ein bisschen flüssiger läuft, sage ich mal.
Die Frage ist halt, wie zukunftsträchtig das alles ist. Also das ist zumindest die Frage, die ich mir stelle, weil du hast halt jetzt schon, und das ist nicht wegzudiskutieren, mit Hövedes, Meier und Goretzka in einer Saison, wenn man so will, drei absolute Identifikationsfiguren der Mannschaft oder des Vereins, also einheimische Spieler, sage ich jetzt mal, verloren. Neulich, als irgendwie Deutschland gegen Brasilien gespielt hat und die offensive Dreierreihe irgendwie Draxler, Özil, Sané hieß und ich mir gedacht habe, boah, die könnten auch alle drei noch bei Schalke spielen, ja. Also die kamen mal da ursprünglich alle mal her. Ja, da fragt man sich halt schon irgendwie, wie sieht denn das aus? Wer sind denn dann die Gesichter eigentlich der nächsten Jahre für diese Mannschaft? Weil Guido Burgstaller wird es nicht sein. Und Naldo ist auch relativ alt schon. Und klar, sie holen jetzt einen Sané, guter Move. Ja, das ist im Endeffekt, glaube ich, so auf die nächsten Jahre gesehen der Naldo-Nachfolger.
Kein Kopfball-Gegentor nächstes Jahr
insgesamt. Ja, kein Kopfball-Gegentor und vielleicht auch mal vorne wieder ein paar gemacht. Aber es wird nicht unbedingt einfacher, will ich damit sagen. Also für Schalke so. Dass man jetzt sagt, da kommen jetzt im Sommer noch irgendwie 5 neue Leute und die verstärken jetzt noch die spielerisch noch nicht so ganz ausgereifte Mannschaft. Das sehe ich halt momentan noch nicht so wirklich. Und dann spielst du halt nächstes Jahr Champions League und dann das kommt da Mittwoch Real Madrid vorbei und am Samstag Augsburg und dann musst du gegen Augsburg erstmal wieder so spielen. Also, ja. Mal gucken.
Klar, aber ist ja logisch, dass es irgendwie schwierig bleiben würde. Ich glaube, man muss halt jetzt eine neue Qualität sehen. Also was Christian Heidel gezeigt hat zu dieser Saison hin, dass er mit nach Markus Weinzierl einen sehr, sehr guten und fähigen Trainer geholt hat und dass er auch bereit war, für diesen Trainer alle Wege zu gehen, die der Trainer vorgegeben hat. Also eben Hövedes zum Beispiel dann gehen zu lassen. Und jetzt muss er aber dann auch beweisen, nicht er alleine, aber wir hängen es jetzt mal an seiner Person auf, dass man auch in der Lage ist, den Kader so in der Breite zu verstärken, mit einer solchen Qualität auszustatten, dass man auch in dieser Doppelbelastung seine Flexibilität, also eben das, was wir gerade angesprochen haben, nicht verliert. Das muss er halt Zeit noch zeigen.
Was man natürlich Herrn Heidel so ein bisschen zugutehalten muss, ist, dass er natürlich die Mannschaft oder Schalke es generell geschafft hat, sich ein bisschen unabhängiger von der Spielerberateragentur Rogon zu machen in den letzten Jahren. Und das ist, glaube ich, was mal gefährliche Tendenzen hatte vor einer gewissen Zeit, wo dann irgendwie sehr, sehr viele Spieler plötzlich denselben Spielerberater hatten. Und das ist, glaube ich, nie gut für eine Mannschaft. Also.
Was macht ihr aus dieser ganzen Geschichte mit Max Meyer? Wie ist da eure Bewertung?
Ich fand es ein bisschen albern, das komplett öffentlich auszutragen, wenn sich zwei Menschen nicht leiden können. Mhm. Der Kollege, wer war denn das? Ich glaube, Bastian Hane auf Twitter, der Torhamster, hat, glaube ich, völlig richtig getwittert. Ist sowohl Max, sowohl Herr Heidel als auch Herr Wittmann wissen, glaube ich, nicht, was Weltklasse ist. Das fand ich wiederum gut.
Ja, sehr gut.
Als dann Herr Wittmann mit Luis Gustavo um die Ecke kam bei Weltklasse, da haben wir dann auch alle irgendwie so ein bisschen mit der Wimper gezuckt. Ich find's einfach schade, insofern, wie das gelaufen ist, weil es letztlich Max Meyer überhaupt nicht nützt in der Sache. Und einen jungen Spieler, der natürlich jetzt irgendwie das vielleicht falsche Punkt. Entscheidungen getroffen hat oder irgendwas gemacht hat, was er vielleicht anders hätte machen können, wo soll der denn jetzt hin? Wer nimmt den jetzt? Wo landet der? Und das muss man jetzt mal abwarten. Ja.
Die Chancen sind sehr groß, sehr hoch, dass er sich verschlechtert durch den Wechsel. In seiner Position und in der Rolle, die er spielen kann zu dem Team, zu dem er wechselt. Und es ist eigentlich die Aufgabe eines Spielerberaters, seinen Spieler in eine Situation zu bringen, in der er auf jeden Fall sich verbessert. Durch
Wobei ich mir gerade ist mir ein Gedanke gekommen, ich finde, der sollte zu Leipzig gehen. Warum geht er nicht da rein?
Ich finde auch, dass es innerhalb der Bundesliga die einzige Option wäre. Ansonsten
sportlich rausgehen. Vom sportlichen Sinn her, meinst du?
Mhm. Ja. Dortmund so, nehme ich raus wegen bitte, Dortmund bitte und alle anderen. Vielleicht noch Hoffenheim. Gut, da war er jetzt auch in der Loge zu sehen. Aber eigentlich würde es nicht zur Transferpolitik von Hoffenheim passen. Ich kann mir das nur vorstellen, sollte Hoffenheim sich für die Champions League qualifizieren und man damit einhergehend beschließen, okay, unser Spieleretat wird etwas aufgestockt und zwar so deutlich, dass wir auch andere Gehaltsvorstellungen erfüllen können, als die, die wir aktuell mit einem Lukas Rupp oder einem Grilic oder wem auch immer bedienen.
Wir sind uns aber alle einig, dass wir schon froh wären, wenn er in der Bundesliga bleibt, oder? So.
Also du meinst Bayern.
Ist das gerade ein Appell an Kalle?
Ja. Nein, du
Kotze. Ach, ich weiß es nicht. Also,
du, wenn er 30 Spiele auf der Tribüne sitzen will, dann kann er auch zu Bayern gehen. Also. Nee, aber man muss ja heutzutage wirklich sagen, dass jeder halbwegs grundsolide deutsche Spieler unter 25, dass der in der Bundesliga bleibt, also ist vielleicht gar nicht so verkehrt für die Bundesliga. Für den Spieler weiß ich jetzt nicht, aber
ja, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Also von der Entwicklung her würde ich eigentlich jedem wünschen, aus der Bundesliga gerade wegzuwechseln und vor allem nach Spanien zu gehen. Ich glaube, da kann man so viel lernen über den Fußball, was man hier in der Bundesliga und auch in diesem ganzen DFB-Nachwuchsstützpunkt und im DFL-Nachwuchsleistungszentren nicht lernt.
Sehr schönes Tor vom Herrn Bale übrigens gerade.
Das ist schön, dass wir hier immer auf dem Laufenden sind.
Am Samstagabend.
Was fällt uns denn, ja genau, am Samstagabend, unglaublich. Was fällt uns denn, David, noch zum FC Augsburg zu sagen ein? Also natürlich ist es eine super erfolgreiche Saison und diese Niederlage zu Hause gegen Schalke 04 hat keinerlei Bedeutung und das verdeutlicht schon, wie groß der Erfolg des FC Augsburgs ist. Aber woran würdest du denn diesen Erfolg festmachen?
Auch wieder schwierig, denn Augsburg spielt, glaube ich, keinen Fußball, der unglaublich anders ist als der der Clubs, die in der Tabelle um den FCA herum sind. Mhm. Ich habe jetzt heute ausnahmsweise mal sehr viel mehr am Ball gesehen, auch wenn sie jetzt nicht durchgehend viel damit anzufangen wussten. Deswegen fand ich es auch passend, dass. Ja, bitte.
Heute.
Ich finde es gut, dass du es durchziehst. Ich mag's.
Oh nein, stimmt.
Ist nicht so schlimm.
Ihr wisst schon. Deswegen fand ich es passend, dass das Tor dann letztlich auch durch einen Steilpass und wo Schalke so ein bisschen geschlafen hat, durch einen Standard fällt. Tja, aber spielen sie innovativen Fußball? Ich weiß es nicht. Ich könnte nicht sagen, ob ich glaube, dass sie das im nächsten Jahr nachbauen können, was sie da dieses Jahr erreicht haben.
Ja, aber sie müssen ja auch keinen innovativen Fußball spielen, oder? Also klar, ich bin dankbar für jede Mannschaft, die was Neues probiert, aber gerade der FC Augsburg, also alle Mannschaften, die unten drin stecken qua Definition durch den Aufbau ihres Kaders, durch ihre finanziellen Möglichkeiten, die können natürlich innovativ sein, um sich dann den Nachteil, den sie da wirtschaftlich haben, irgendwie noch auszugleichen spielerisch. Sie können aber auch einfach einen sehr, sehr soliden Bundesliga-Fußball spielen und das ist für mich der FCA.
Stimmt, also da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und natürlich muss man keinen innovativen Fußball spielen, zumal Innovation ja sowieso so ein bisschen im Auge des Betrachters liegt. Aber ganz blöd gesagt, wenn jetzt alle 33% Ballbesitz und lange Hafer nach vorne gegen Pressing zweite Bälle spielen, dann lieferst du dich ja auch als kleiner Verein so ein Stück weit einer Lotterie aus. Und ich glaube auch deswegen, weil dieser Fußball so gleichförmig und auf diesen chaotischen Moment, auf diesen einen Standard-Kopfballtreffer ausgerichtet ist, haben wir unten so eine unglaublich krasse Stauchung in der Tabelle, wo du kaum sagen kannst, was das eine vom anderen Team abhebt. Wir haben heute, glaube ich, 5-mal gesagt, bei denen regiert die Angst, da regieren lange Bälle, da regiert Kampf und ganz viel Passivität. Und ich fände es natürlich besser, wenn die Teams aus dem, sagen wir mal, unteren Drittel, der unteren Hälfte, die eine bessere Spielanlage haben, da würde ich Augsburg jetzt auf jeden Fall dazu zählen, da fände ich es auf jeden Fall besser, wenn die vielleicht ein bisschen mehr als das zeigen.
Aber für eine Mannschaft, wo wirklich jeder vor der Saison gesagt hat, die steigen ab, machen die es halt echt nicht schlecht. Und ich finde eben, du tust Augsburg schon ein bisschen Unrecht, weil sie eben keine Mannschaft ist, die sich nur über Zerstörung und defensive Elemente definiert, sondern im Gegenteil, ich gucke mir halt lieber ein Augsburg-Spiel an als viele andere Spiele, weil die halt auch durchaus was nach vorne machen. Und was mir in Augsburg gut gefällt, ist auch einfach in der Kaderstruktur, dass sie wirklich 18, 20 Spieler auf relativ ähnlichem Niveau haben. Ja. Also da habe ich jetzt nicht so den Eindruck, wenn jetzt da ein, zwei Spieler wegbrechen, dass dann die ganze Mannschaft irgendwie auseinanderfällt. Also selbst wenn Dani Bayer mal nicht spielt, weil er jetzt dann doch öfter mal ausfällt aus irgendwelchen Wehwehchengründen, Altersgründen oder was auch immer. Oder auch wenn Finn Bogason mal fehlt, der muss jetzt auch keine 20 Tore mehr in der Saison machen. Oder dass Bobadilla weg ist, spürt man jetzt auch nicht wirklich. Und das ist, glaube ich, was Stärke gibt, was auch der Mannschaft eine Sicherheit gibt. Und wenn der Trainer die dann auch noch richtig einzustellen weiß, was der Herr Baum offensichtlich ganz gut macht, dann würde ich die jetzt für die nächste Saison dann auch nicht wirklich sofort wieder in die Abstiegszone stellen. Also nee. Eben auch aufgrund der Tatsache, dass du halt so 18 bis 20 Mann hast, die alle so auf einem Niveau agieren können. Und du hast halt Leute, wo du sagst, da weißt du immer noch nicht so richtig, haben die jetzt ihr Potenzial schon ausgereizt? Also so ein Philipp Max, so ein Gregoritsch, auch ein Finn Bogason ist jetzt einer, wo ich sage, da kann auch mal richtig der Knoten aufgehen. Dann macht er halt nicht 12 Tore, sondern 18 Tore.
Wobei Max, glaube ich, wechseln wird.
Ja.
Sag ich jetzt mal so.
Das ist natürlich ein Schicksal, was der FC Augsburg immer haben wird.
Wahrscheinlich.
Dass ihm seine besten Spieler gehen. Aber ich würde auch noch gerne einen hervorheben. Ich finde, Rani Khedira hat sich in den letzten 8 bis 10 Spielen so richtig gemacht.
Auf jeden Fall.
Ja.
Gut, dann sind wir uns da ja einig.
Das ist tatsächlich nicht mehr nur der Bruder von Sami, sondern
ein
guter Bundesligaspieler, ja.
Also oder wirklich interessanter Werdegang. Und jetzt eben das Auswärtsspiel beim SC Freiburg am letzten Bundesligaspieltag und Schalke empfängt zu Hause Eintracht Frankfurt, haben wir vorhin schon angesprochen. Es wird Zeit, lieber Flo, dass wir über den FC Bayern München sprechen, den deutschen Meister. Das kommt nicht überraschend, auch das 3:1 kommt nicht überraschend. Vielleicht kommt die Leistung in der ersten Halbzeit überraschend. Und?
Nein.
Wenn du sagst nein, dann rechnest du doch damit das Ausscheiden gegen Real Madrid mit ein, oder?
Ja, definitiv. Also für die Bayern war halt die Saison irgendwie am Dienstagabend dann leider irgendwie vorbei. Also das war der absolute Saisonhöhepunkt, das war das Spiel der Spiele für die und sie wären wirklich schrecklich gerne ins Champions-League-Finale gekommen, haben es aber aus diversen Gründen nicht geschafft und dass man dann, wenn man Wochenende drauf, als schon längst feststehender Meister mit 24 Punkten Vorsprung, wenn man beim allerletzten in Köln spielt, die natürlich mega Gas gegeben haben in der ersten Halbzeit, weil das für die dann nochmal so das Highlight des Jahres war, dass man da jetzt nicht nach 15 Minuten 8-0 führt, das war eigentlich relativ klar. Also.
Da wir im Rasenfunk sonst nicht über die Champions League sprechen, du hast gesagt, sie sind aus diversen Gründen gegen Real ausgeschieden. Lass uns mal kurz über diese beiden Spiele gegen Madrid sprechen.
Ja.
Bizarrerweise ist es ja wichtiger für die Bayern als jetzt dieses 3-1 gegen Köln. Du hast ja schon eingeordnet. Was sind denn für dich die Gründe, warum sie ausgeschieden sind?
Also zuvor, dass natürlich zwei
der Schiedsrichter.
Sehr krasse, zwei sehr krasse individuelle Fehler,
ja,
die zu zwei sehr krassen Gegentoren geführt haben, die man sich dann letztlich auf dem Niveau Champions League Halbfinale einfach nicht mehr erlauben kann. Ja. Das hat in Summe dazu geführt, dass sie 4 Gegentore kassiert haben statt 2 gegen Real Madrid. Und wenn du 4 Gegentore kassierst in 2 Spielen, dann kommst du im Normalfall nicht ins Champions League Finale, außer du heißt FC Liverpool und kassierst sogar 6 und kommst trotzdem ins Finale. Also das war, denke ich, die eine Sache. Die andere Sache, die dann wirklich am Ende den Ausschlag gegeben hat, denke ich, war die Verletzung von Arjen Robben im Hinspiel, der Bayern einfach dann zusätzlich zum Ausfall von Kingsley Coman die Option genommen hat, auf dem rechten Flügel auch einen Flügelstürmer anzubieten und das Spiel noch breiter zu ziehen. Ja. Weil Real Madrid tatsächlich relativ viele Probleme hat, wenn man das Spiel sehr schnell und sehr anständig und sehr zügig verlagert. Und diese Verlagerung dann immer auf Kimmich raus, der dann die einzige gebliebene Option auf rechts war, weil Müller ja dann doch eher immer den Halbraum gesucht hat oder mit in den Strafraum gegangen ist. Also Müller hat auch mal geflankt, aber ja, es hat so das Gegengewicht zu Ribéry gefehlt. Und Ribéry hat halt dann in Summe in beiden Spielen doch eine sehr, sehr, sehr unglückliche Figur abgegeben. Im Hinspiel war er auf jeden Fall der Auffälligste, der über 90 Minuten am meisten kreiert hat über seine Seite, aber das Ding eben nicht reingekriegt hat oder auch nicht die perfekte Vorlage servieren konnte. Und im Rückspiel hat er einfach sehr unglücklich agiert. Er hat nur einen von 11 Zweikämpfen gewonnen. Da war Alaba auf der linken Seite noch der Bessere, also der auch offensiv besser war und ihn oft über außen überholt hat, hinterlaufen hat und dann auch ein bisschen mehr Torgefahr ausgestrahlt hat. Aber bei Ribéry hast du in Madrid nicht den Eindruck gehabt, dass er jetzt wirklich Torgefahr ausstrahlt. Und dann hat er halt auch im Hinspiel eine hundertprozentige verstolpert. Im Rückspiel versucht, einen Ball im Strafraum abprallenden Ball anzunehmen, statt ihn einfach direkt zu nehmen. Ja, und in Summe waren das dann so für mich die Faktoren. Und dann gar nicht mal so, ob Robert Lewandowski jetzt in 180 Minuten ein Tor geschossen hat oder nicht, weil da hat er sich ja mit dem Kollegen Cristiano Ronaldo auch neutralisiert. Der hat ja auch kein Tor gemacht in den 2 Spielen. Und letztlich war es ein heroischer Akt schon irgendwie im Rückspiel. Also die haben gut gespielt und die waren wieder nah dran. Aber ich stand nachher in der Mixzone neben Toni Kroos und der hat halt dann völlig richtig gesagt, also erstmal geben einer Mannschaft wie Real Madrid diese 3 Titel in 4 Jahren unheimlich viel Grundselbstvertrauen.
Ja.
Und einfach diese Grundeinstellung zu sagen, hey, egal was da kommt, egal wie so ein Spiel läuft, wir sind verdammt nochmal Real Madrid und wir kriegen das schon irgendwie geregelt. Und er hat auch gesagt, klar, Bayern war, man kann von mir aus sagen, in beiden Spielen die bessere Mannschaft, aber er hat für sich nie das Gefühl und nie den Eindruck, dass Real Madrid dieses Spiel verliert, sondern wenn irgendwas ist, dann können wir immer noch zurückkommen, dann können wir auch immer noch mal reagieren und ja, ganz ehrlich, so kam mir das da auch vor in Madrid. Also ich war selber im Stadion und habe das angeguckt und hatte jetzt auch nie das Gefühl, dass Bayern jetzt wirklich gerade drauf und dran ist, das Ding an sich zu reißen, sondern es war immer halt so knapp drunter, knapp drunter, knapp drunter.
Es ist halt irgendwie bizarr, wie man rausgehen kann, obwohl man, also wie es nicht gereicht haben kann, obwohl man so viel richtig gemacht hat. Also man hat ja wahnsinnig viele Chancen sich herausgespielt und man hat auch ganz gute Lösungen gefunden. Die Strafraumbesetzung im Rückspiel war wunderbar. Also ich bin ja nicht der größte Freund von Flanken, aber wenn immer 4 Spieler im gegnerischen Strafraum sind, ja, dann sehr gerne. Weil dann ist nämlich der zweite Ball eine echte Gefahr, hat man unter anderem beim 1-0 durch Kimmich in der 3. Minute gesehen. Also Bayern hat so viel richtig gemacht und trotzdem würde ich dir auch zustimmen. Ich hatte auch den Eindruck, Real hätte nochmal was drauflegen können und gleichzeitig aber nicht mehr durch die Person Cristiano Ronaldo, den hast du in beiden Spielen rausgenommen, obwohl der auch wieder gezeigt hat, dieses abgepfiffene, zurückgepfiffene 3-1, das war eine Weltklasse-Aktion. Der hat einen Schuss im Spiel und der sitzt dann mit seinem schwächeren Fuß im langen Eck direkt neben dem Pfosten. Unglaublich. Und obwohl du sogar diesen Spieler aus dem Spiel genommen hast, gehst du raus.
Also es gibt ja aberwitzige Zahlen zu dem Duell. Also irgendwie 39-17 Torschüsse, glaube ich, für Bayern in den 180 Minuten. 97 klärende Aktionen von Real Madrid. Also,
das, das königlichste Klärwerk aller Zeiten.
Ja, also in 180 Minuten 97 Mal, oder es waren 67 klärende Aktionen, aber 97 Bälle von Bayern in Reals Strafraum.
Genau, stimmt, ja.
Also alle zwei Minuten auf die 180 Minuten gerechnet, ist da irgendwie der Ball in Reals Strafraum geflogen. Und Real hat den alle drei Minuten einfach mal weggehauen. So, also klärende Aktion.
Von Schalke aber, lernen.
Ja, genau, von Schalke lernen heißt Siegen lernen. So, willkommen bei Zinedine Zidane. Nee, es war natürlich am Ende einfach unglücklich, aber halt auch nicht so, dass man sagt, das war jetzt das unverdienteste Weiterkommen der Champions-League-Geschichte für Real Madrid. Das war es eben auch nicht. Also spielt halt immer auch noch die Qualität der und wie gesagt, also ich habe eingangs gesagt, zwei individuelle Fehler, die auf dem Champions-League-Halbfinalniveau einfach nichts verloren haben. So, ja. Und dann gehst du halt raus.
Und es fühlt sich aber irgendwie so an, als wäre das jetzt vielleicht die letzte Chance für eine ganze Weile gewesen, so in Anführungszeichen leicht ins Finale zu kommen. Also das ist jetzt natürlich viel Glaskugel und so weiter, aber du hattest kein Manchester City in der Gruppenphase, in der K.O.-Runde, du hattest kein Juve,
Barcelona.
Kein Barcelona, etc. Also es war...
Kein PSG.
Genau, also ich bin mir nicht sicher, ob... Wir haben ja jetzt zum ersten Mal zwei Halbfinalisten, mit denen man nicht rechnen konnte. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sich jetzt aber dieser Kreis der Mannschaften, die ins Halbfinale kommen, auch langfristig erweitert, weil du eben mit die Premier League Clubs haben eine ganz andere Qualität als noch vor ein paar Jahren. Auch in Italien kommen einige Clubs nach, die man jetzt vielleicht noch gar nicht so auf dem Radar hat, wo man das noch so ein bisschen als Zufall abtut, dass es mit der Roma jetzt eine geschafft hat. Aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht wird das Viertelfinale das neue Halbfinale. Das heißt, dass da die ersten Partien kommen, wo man sagt, oh, das könnte eigentlich auch ein Finale sein, so von den Voraussetzungen der beiden Teams her. Und das war in diesem Jahr für Bayern als einzige Mannschaft im kompletten Wettbewerb nicht so. Also die hatten einen Weg, wo man sagt, okay, da wäre das Finale echt drin gewesen.
Ja klar, also mit Beşiktaş und Sevilla und dann erst Real und halt auch eine nicht so besonders überzeugende Vorrunde mit der Niederlage gegen PSG. Klar war das easy, aber es gibt ja auch viele, die sagen so, also auch die Mannschaft ist irgendwie so am Ende, also das Ende einer Ära in der Mannschaft. Und da muss ich ein bisschen widersprechen, weil klar, Ribéry und Robben werden jetzt nicht, das ist endlich, ja, die werden irgendwann mal weg sein. Und auch dieses Gros der 2013er Siegermannschaft wird irgendwann mal komplett weg sein. Also Ein Schweinsteiger und Lahm sind schon weg, Dante ist schon weg. Thomas Müller wird dieses Jahr, glaube ich, wird er schon 30? Ja, auf jeden Fall Müller nicht, aber es werden halt, Boateng wird 30, Hummels wird 30, Lewandowski wird 30, Martinez wird 30, Ulreich wird 30, Neuer ist schon 32.
Also da gerade bewusst, wie alt wir sind.
So, ja, genau.
Alter,
so,
kommt noch einer, der älter ist als
Generation,
ich?
Diese Generation U21 Europameister 2009, ja, also die werden jetzt alle, sind jetzt alle zwischen 30 und 32 langsam, ja, so mal zur Einordnung. Aber Bayern hat natürlich auch sehr viele junge Spieler mittlerweile im Kader und dieser Umbruch ist seit 2 Jahren oder eigentlich seit 3 Jahren wirklich so schleichend im Gange. Und du kannst ja auch andererseits argumentieren, die haben dieses Jahr es geschafft, einfach den Wegfall dieser absoluten Größen Philipp Lahm und Xabi Alonso einfach mal so zu kompensieren. Ja. Also plus Manuel Neuer die komplette Saison. Also der hat ab September einfach nicht mehr gespielt. So, und das waren einfach so 3 Megastars, sage ich jetzt mal, oder 3 Weltfußballergrößen. Die waren da jetzt einfach nicht dabei und die sind trotzdem knapp nicht ins Finale der Champions League gekommen. Und man hat halt, finde ich, auch in Madrid gesehen, dass halt ein Kimmich ein absoluter Gigant wird irgendwann in naher Zukunft, wenn das nicht eigentlich schon ist, auf der Bühne. Aber auch, dass ein Niklas Süle unglaublich hervorragende Anlagen hat, ein ganz, ganz großer Innenverteidiger zu werden. Dass sie mit Thiago immer noch einen haben, der immer nur so knapp unter dem ist, wo du sagst, jetzt ist er wirklich ein herausragender Spieler. Was der auf der 6 gespielt hat, war echt unfassbar gut. Also als quasi Martinez-Klon, aber halt ganz anders. Also auf der Martinez-Position, aber halt viel spielgewandter, viel offensiver, trotzdem nach hinten zweimal den Asensio abgelaufen, unglaublich aufmerksam defensiv, aber auch unglaublich gut im Spiel gegen den Ball, aber halt auch sehr präsent, wenn es dann um Struktur nach vorne ging. Ein Tolisso, auch wenn er diesen katastrophalen Rückpass spielt, den er nicht spielen darf, hat man gemerkt, dass er in so einem Spiel trotzdem nicht abfällt, sondern einer werden kann, der in der Zukunft für Bayern immer noch wichtig oder wichtig und besser werden kann. Also da sind schon ein paar Spieler dabei, wo ich sage, so, und dann hast du noch einen James Rodriguez, der ist jetzt auch erst 26, der hat vor ein paar Jahren 80 Millionen Euro gekostet und Bayern kann ihn nächstes Jahr, Ende der nächsten Saison, für 42 Millionen auslösen, und wenn der jetzt nächstes Jahr 30 Tore macht oder an 30 Toren beteiligt ist, dann wird er nicht einen Cent teurer, sondern diese Kaufoption steht fix in dem Vertrag drin. Also das ist schon auch nicht so verkehrt, was die Bayern da haben, und deswegen muss es ihnen in diesem internationalen Kontext jetzt nicht Angst und Bang werden. Die einzige große Unbekannte ist halt die Trainerperson nächstes Jahr, wo man halt eben nicht weiß, wie funktioniert das mit dem Team Kovac. Und da muss ich aber sagen, da ist für mich der große Knackpunkt aktuell noch, macht Peter Hermann weiter oder nicht? Weil wenn Peter Hermann weitermacht, könnte das für mich viel, viel besser laufen, als wenn er es nicht machen würde.
Ja. Ja, danke. Das war das Rasenfunk-Royal-Segment zum FC Bayern. Entschuldigung. Ne? Nee, ist ja alles gut. Ich habe die Frage gestellt, aber wenn du sagst, Niklas Süle stellt sich jetzt schon auf die Stufe mit dem Besten, dann kann man dir da nur recht geben, denn er steht auf einer Stufe mit Franz Beckenbauer. 3 Eigentore
für den FC Bayern, war so klar, erzielt.
Er steht auf einer Stufe auch mit Manni Kalz, denn insgesamt sind es 4 Eigentore. In der Bundesliga-Historie hat eben nur Manni Kalz diese 4 erzielt, und damit habe ich jetzt galant
den Bogen geschlagen, den Bogen
zum ersten FC Köln.
Aber sag mir mal kurz, was war das erste Eigentor von Süle in dem Jahr? Das habe ich nicht mehr ganz auf dem Schirm.
Puh, da erwischte mich jetzt leider auch auf dem falschen Schirm, aber ich werde
es jetzt da muss man wieder sagen, vergiss das erste, aber beim zweiten kriegt er einen Ball ins Gesicht gedroschen, von dem es dann ins Tor hoppelt, also da konnte er überhaupt nichts dafür.
Und bei dem jetzt ja auch nicht.
Und bei dem jetzt, also so albern, wie der Herr James auf außen den Ball verliert und so komisch, wie der Ball dann da reinkommt, noch leicht abgefälscht, weil er dem Stürmer irgendwie unterm Fuß durchflutscht und Süle hält eigentlich nur irgendwie den Schlappen hin und der geht dann völlig, völlig abstrus irgendwo noch gegen Innenpfosten und rein. Also ich glaube, das ist eine Marke, wo er Gott sei Dank einfach drüber lachen kann.
Wahrscheinlich schon, ja, wahrscheinlich schon. Was fällt uns denn sonst zu diesem Spiel ein? Du hast jetzt ja schon gesagt, dass es nicht überraschend war, wie die Bayern die erste Halbzeit angegangen sind. Würde ich jetzt damit die Frage an den David geben, war es denn im Gegenzug für dich überraschend, wie der erste FC Köln da aufgetreten ist?
Nein, gar nicht. Denn das klingt so ein bisschen, also ich sag so, der FC hat, glaube ich, in den letzten Spielen immer wahnsinnig viel Herz gezeigt. Das klingt so ein bisschen nach zweiter Verlierer. Sie haben sich sehr bemüht und letztendlich ist es ja auch das, denn sie steigen als Tabellenletzter ab. Aber ich glaube, Einsatz und auch einen gewissen Ertrag, mit aber auch einer gehörigen Portion Pech und Unzulänglichkeiten hinten drauf, das hat man schon in allen FC-Spielen zuletzt gesehen. Also es war selten so, dass sie total abgeschenkt haben und man das Gefühl hatte, okay, jetzt brechen sie direkt schon ab der 20. Minute zusammen, etwa wie Wolfsburg heute. Entsprechend auch nach dem sehr versöhnlichen Abstieg, möchte ich fast sagen, man erinnert sich, dass es in Köln auch schon anders abgelaufen ist, hatte ich so das Gefühl, dass sie mit guten Vibes in das Spiel reingehen, und ja, das hat sich dann auch so dargestellt. Insofern Hut ab vor dem FC, auch in München nochmal besser präsentiert als das manch anderes größeres Team in der besseren Situation dieses Jahr gemacht hat, und ich hoffe, sie kommen bald wieder.
Ja, das kann man, glaube ich, so ganz gut zusammenfassen. Vor allem der Stil, mit dem man sich da verabschiedet hat, war ein sehr, sehr guter. Jetzt haben wir wissen,
wie die Zeiten sich auch ändern, ne? Vor ein paar Jahren gab es da mal irgendwie Rauch,
genau. Gegen die Bayern war das, genau.
Ja,
genau. Die schwarze Wand war das.
Ja, da haben sie gelernt.
Ich habe übrigens in dieser Phase, apropos gelernt, ich habe jetzt auch recherchiert, wie das dritte Eigentor gefallen ist. Das war nach einer Ecke von Kruse gegen Werder Bremen zu Hause, hat Süle den Ball so an die Hüfte bekommen. Und so ging er über die eigene Torlinie. Also war jetzt auch
Fehler.
Ja, also unglaublich, der Mann einfach. Ganz
klar. Aber ich meine, sich in eine Reihe mit Franz Beckenbauer und Manni Kalz zu stellen, ist jetzt ja auch nicht so verkehrt.
Nee, ist es wahrscheinlich nicht. ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob man jetzt noch mehr aus diesem Spiel rausziehen muss. Ich würde nur das eine noch sagen wollen, Flo, wenn du den VfL Wolfsburg deutlich gegenüber den ersten FC Köln vorne siehst, dann sehe ich das eben nicht. Also gerade auch mit dieser ersten Halbzeit, die war richtig gut, man hätte 3-0 führen können, völlig egal, was da noch in der zweiten Halbzeit passiert wäre, aber wenn du erstmal 1-0 gegen den VfL Wolfsburg führst, oder führen würdest am letzten Spieltag, dann ist es eine komplett andere Nummer. Und ich fand es so, wie der 1. FC Köln aufgetreten ist gegen die Bayern, das fand ich sehr, sehr respektabel.
Aber der 1. FC Köln kann doch nicht verteidigen.
Ja, aber
das ist so, auch nicht.
Ja, ja, schon. Aber wenn dann am Ende, wenn dann Wolfsburg irgendwie noch in den letzten 10 Minuten ein Tor braucht, dann machen die das halt, weil da steht halt Köln und die haben halt schon Feierabend irgendwie. Ich weiß es nicht. Schwierig.
Wir werden uns da nicht mal einig. Muss ja auch nicht sein. Wir müssen ja nicht den nächsten Spieltag richtig vorhersagen, sondern nur den aktuellen einordnen. Ja, und ansonsten fiebert jetzt alles beim FC Bayern auf das eigentliche Saisonhighlight hin. Das ist nicht die Schalenübergabe, sondern dann das DFB-Pokalfinale und damit der Abschied von Jupp Heynckes. Einmal noch, sei noch kurz erwähnt, dass Evina wieder spielen durfte. Also ein Nachwuchstalent, wenn wir jetzt schon über 30-jährige Bayern oder fast 30-jährige Bayern sprechen.
Müssen wir noch über Lewandowski reden?
Nee, sowas, da will ich jetzt nicht drüber reden. Lass uns lieber, und das ist viel, viel wichtiger, wichtiger als der nicht gegebene Handschlag von Lewandowski, ist das 3:1 von Hannover 96 gegen Hertha BSC. Und das meine ich so, wie ich sage. Sané hatte hier so sein großes letztes Heimspiel, in dem er sich verabschieden konnte, hat es auch gekrönt mit einem Tor und ich finde, David, an den drei Torschützen kann man eigentlich die komplette Hannoveraner Saison erzählen. Einmal eben Salif Sané, der überragende Mann in der Abwehr, dann Martin Harnik, der überragende Mann in den ersten Spielen von Hannover 96, der immer irgendwie getroffen hat und dann Niklas Füllkrug, der ab dem Moment getroffen hat, in dem im Rasenfunk Royal unser Gast, der Herr Caliban, gesagt hat, ist eher ein Zweitklasse-Stürmer, also Zweitligastürmer, meinte er. Zack, Dreierpack Füllkrug, wenn ich mich richtig erinnere, und hat dann die Rückrunde so für sich bestimmt. Fasst doch alles wunderbar zusammen.
Absolut, absolut. Und ich finde es auch fast ein bisschen schade, dass Sané aus dieser Mannschaft rausgeht, weil er so gut reinpasst. Ich fand das auch im Rahmen dessen, was in der Bundesliga so gespielt wird, auch im Rahmen dessen, was Hannover so spielt, nicht, dass das jetzt immer Leckerbissen wären, aber da hat schon jedes Zahnrad, glaube ich, ganz gut gegriffen dieses Jahr. Und, naja, was soll ich sagen? Es gibt schlimmere Bundesliga-Teams. Insofern
findest du?
Ich wage mich mal so weit vor.
Krass.
Ich finde, nein, ich also weiß, ich finde die, find die Mannschaft.
Das ist eine greifbare Aussage, aber ich treffe sie mal.
Aber also ich finde das so nett, weil Hannover ist irgendwie so, das kann auch weg. Also, wenn es, also es ist, also es hat eine
Berechtigung,
dass es da ist, aber so den Martin Kind, also jetzt mal. Wenn man jetzt eine Umfrage in der Bundesliga machen würde, braucht es diesen Martin Kind jede Woche in irgendeiner dieser Sendungen? Würden, glaube ich, mehr als 50% sagen, nein. So, dann braucht es diesen Horst Held jede Woche noch irgendwie in den Schlagzeilen in dieser Liga, weil er jetzt plötzlich wieder dahin oder dorthin. Ja, da würden auch über 50% sagen, nein. Und vor der Saison hätten bestimmt auch über 50% gesagt, ob André Breitenreiter ein guter Bundesliga-Trainer ist, nein. Ja, und nichtsdestotrotz sind sie da, und haben es sehr gut gemacht in dieser Saison. Also ich streite da nicht ab, dass sie eine Daseinsberechtigung haben. Ja, und trotz alledem mit diesem ganzen Fangedöns das ganze Jahr über und ach, und jetzt wieder Held und zwischendrin auch wirklich wochenlang so richtig Hannover-Fußball gespielt und auch Hannover verloren, ja. aber jetzt trotzdem irgendwie, ja, naja, hauen wir halt Hertha 3-1 weg. Passt schon. Machen wir einfach so. Und dann feiern wir eine Party und dann schauen wir danach mal, ob der Held bleibt oder nicht oder ob er nicht doch noch zu Wolfsburg geht und ja.
Was lustig wäre, ich betrachte auch gerade mit Entsetzen, wie unideologisch ich Hannover gerade eben zusammengefasst habe. Nur der Fußball, ja, der ist ganz okay, die können doch bleiben.
Ja, aber das finde ich schon mal okay, mal auf den Fußball zu gucken. Und dann finde ich nämlich auch in der in der ganzen Aufzählung, die der Flo da genannt hat, finde ich die Person von Breitenreiter am herausragendsten. Denn da würde ich sagen, das ist einer der Trainer, zusammen vielleicht mit Manuel Baum und Tedesco, von dem man nicht wusste, wie man ihn einschätzen soll, dessen Bild sich in dieser Saison relativ radikal verändert hat. Ich finde, dass Breitenreiter einen sehr modernen, adaptiven Fußball hat spielen spielen lassen, auch ein eindeutig erkennbarer Stil, also sprich nicht immer zwar am Gegner ausgerichtet, aber sich nicht vom Gegner diktieren lassen, wie man selbst spielt, vor allem in der Offensive. Und da muss ich sagen, das hätte ich so nicht erwartet. Und wenn man sich anguckt, die Vita vom Breitenreiter, Paderborn, dann eben Schalke 04, da kann man sich vielleicht noch am Plakatisten dran erinnern. Und jetzt diese Arbeit bei Hannover 96 mit einem so sauberen Passspiel, mit so einer, also in dem Spiel war es ja wieder eine Fünferkette, die stand felsenfest gegen Hertha BSC. Ja, die hatten 2, 3 Chancen, aber darüber hinaus konnten die nichts reißen und Hannover hat alles versucht, spielerisch zu lösen. Und das hätte ich sowohl Breitenreiter als Trainerfigur als auch Hannover 96 mit diesem Kader nie im Leben zugetraut.
Bin ich voll bei dir. Nee, absolut richtig. Also gerade das, was du über Breitenreiter gesagt hast.
Tja. Danke.
Wie wir es Mannschaften und Trainern danken, dass sie überhaupt einen grundsätzlichen Plan haben, was sie da machen wollen.
Ja, natürlich.
Es sind die kleinen Dinge.
Es sind die kleinen Dinge, ja, und es sind aber halt auch, es hat aber viel halt auch so mit einer Haltung zu tun. Also während, im Grunde hat Hannover 96 diese Saison das gemacht, was man dem SC Freiburg immer unterstellt, nämlich über ein Kurzpassspiel jede Situation spielerisch zu lösen.
Ja,
und der SC hat sich davon allerdings schon vor einer ganzen Weile ganz schön verabschiedet, da gibt es viele, viele lange Bälle und Hannover hat es durchgezogen und zwar auch durch die Phase der Saison, in der es mal wieder ein bisschen wackeliger wurde. Also man stand ja nie auf dem Abstiegsplatz, aber es gab diese Phase, wo man drohte, wieder hinten reinzurutschen. Und da muss ich sagen, ziehe ich alle Hüte vor und da finde ich das dann auch einfach jetzt mal, als dann bin ich eben nicht neutral in diesem Punkt und sage, nein, ich finde das gut, dass so eine Mannschaft dann auch mit dem Klassenerhalt belohnt wird. So.
Definitiv.
Amen. Definitiv. Amen. Hannover 96 darf jetzt am letzten Spieltag noch gegen Leverkusen 0-5 verlieren, so wie es Flo vorhin skizziert hat. Nein. Sehe ich nicht. Ich sehe da einen Auswärtssieg, ganz im Ernst.
Nein. Das wird nicht passieren.
Ja gut, schauen wir mal. Und Hertha spielt zu Hause gegen Leipzig. Ich finde, über Hertha sollten wir noch das ein oder andere Wort verlieren. Es gab einige Chancen, vor allem Kalou, glaube ich, schon in der ersten Minute hatte die Chance aufs 1-0 und dann war es sehr, sehr unglücklich, da in der 40. und der 42. Minute noch 0-2 und 0-3 zu kassieren. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, David, für Hertha, wenn wir jetzt mal das Spielerische angucken und uns die spielerische Weiterentwicklung oder eben auch nicht der Mannschaft, war es eine enttäuschende Saison.
Schon, ja. Ich erinnere mich auch, dass wir vor einem guten Jahr zusammengesessen und ungefähr was Ähnliches gesagt haben, nämlich dass Hertha immer so hinten raus die Luft ausgeht. Das ist dann so ein bisschen beliebig. Vielleicht auch einfach das Entwicklungspotenzial der Mannschaft ausgereizt ist oder aber der Trainer nicht genug damit anzufangen weiß. Fakt ist, dass Hertha immer in den früheren Phasen der Saison so aussieht, als ob sie mehr könnten als das, was sie dann letztendlich über die gesamte Saison verteilt zeigen. Ich weiß aber auch da nicht, ob die nicht vielleicht schon irgendwo abgeschaltet haben, weil sie hatten zwar, glaube ich, mehr Torschüsse sogar als Hannover, aber
16-11, aber nur 2 aufs Tor.
Ja, genau. Und gefühlt 40% davon per Standard. Ja, ich tue mich schwer, ihnen jetzt ein negatives Zeugnis bezüglich ihrer Entwicklung auszustellen, weil ich glaube, dass sie auch vielleicht schon so ein bisschen abgeschaltet haben. Generell aber, auch wenn wir jetzt die letzte Saison nochmal mit betrachten, tritt Hertha schon auf der Stelle. Definitiv.
Ich glaube, es entscheidet sich gerade so ein bisschen, was für ein Trainer Paul Dardai ist. Denn es ist zum ersten Mal so, dass er Dinge versucht hat zu implementieren, die nicht gefruchtet haben. Und gerade wenn man sich anguckt, wen man verpflichtet hat vor der Saison, ich will jetzt nicht den Royal-Part vorgreifen und die Art und Weise, wie man gespielt hat, das hat nicht zusammengepasst. Und jetzt auch in diesem Spiel, klar, man hatte auch wieder, da sind auch wieder Dinge schiefgegangen. Ein Stark verletzt sich kurz vor dem Spiel, Lustenberger muss deswegen in die Innenverteidigung zurückrücken. Und du hast auch ein paar positive Dinge. Also Davy Selke trifft wieder, hat auch, egal was man von seiner Spielart halten mag, aber er hat eine Durchschlagskraft, die gerade wenige Teams vorne auf dieser Position haben. Lazaro auf der 10 zeigt immer wieder, dass er den Blick für Räume hat, den viele andere auf dieser Position auch nicht haben. Aber allein auf den Außen ist es im Vergleich zur letzten Saison nicht besser geworden, was auch mit Mitchell Weiser ist ja jetzt gar nicht mehr wird er gar nicht mehr in Betracht gezogen und Plattenhardt lang nicht mehr so gut, wie man ihn vor der Saison gesehen hat, und so ist er ja auch zum Confed Cup gekommen. Also es ist alles auch erklärbar, aber ich finde es sehr interessant, und wenn man liest, dass Dardai im Rahmen dieser Toruna-Riga-Geschichte hat er herausgelassen, dass er offenbar in der nächsten Saison plant, mit einem 3-5-2 noch ein zweites System mit aufzunehmen, da sage ich herzlichen Glückwunsch, zweites System vielleicht gar nicht so schlecht. Ich kann mir das sogar ganz gut vorstellen, für die Dreierreihe, also ein Rekik, Stark, Torunariga, jeder hat einen kleinen Bereich für sich zu klären, und dann hast du zwei Außen. Gegen den Ball kann ich mir das wunderbar vorstellen. Mit dem Ball bin ich aber sehr gespannt, wie das funktionieren soll. Und es hört sich für mich nicht so an, als ob Hertha mehr Tore schießen würde, als jetzt die 41, die man gemacht hat.
Da brauchst du halt einen Selke noch. So.
Genau, der muss dann 20. in der Form sein, in der er jetzt gerade jetzt in den letzten Spielen ist und jetzt auch wieder gegen Hannover 96.
Und der muss erstmal bleiben, oder? Ist das noch Thema? Weiß ich gar nicht.
Habe ich jetzt gerade nichts Aktuelles drüber gelesen, aber das werden wir ja dann nach der Saison auf jeden Fall sehen können. Aber ich weiß noch, ich war so Spieltag 20 herum, habe ich noch ein flammendes Plädoyer dafür gehalten, dass Hertha eine der spannendsten Mannschaften gerade in der Liga ist, einfach nur von der Art und Weise, wie sie sich verändern müssen und was sich da im Kader getan hat. So in der Retro-Perspektive möchte ich da dem Vergangenheits-Max zurufen, halte ein, es wird nicht ganz so dramatisch, wie du denkst.
Ja, vielleicht kommt das jetzt ja alles.
Am 34. Spieltag.
Nein, also mit den, ne, so, wir machen jetzt ein zweites System. Das klingt für mich so wie, wir machen jetzt was mit Social Media.
Mit den Fähnchen, ja, genau. Ja, das war ja bei Hertha das eigentliche Motto der Saison. Das war ja das eigentliche Motto der Saison. Wir machen jetzt was mit Social Media.
Ja.
Übrigens ganz interessant, ich will jetzt nicht wieder die Debatte über die Take-A-Knee-Aktion ausmachen, aber nachdem man damals gesagt hat, es wäre völlig unabhängig von der betreuenden Marketingagentur gelaufen, hat eben diese Marketingagentur jetzt einen Sports-Marketing-Award für diese Aktion gewonnen. Nun ja, lassen wir einfach mal so stehen. Damit haben wir den ganzen Spieltag besprochen. Das war eine schöne, knackige, kurze Folge. Wie ich finde, also rasend von kurz jetzt natürlich. Es hat immerhin gereicht, um den Klassiko nebenher laufen zu lassen. Und das ist ja vielleicht auch mein...
Der ist vorbei jetzt. Ja.
Ist es beim 1-1 geblieben?
Das war ein 2-2.
Du hast uns nicht alle Tore live durchgesagt. Jetzt bin ich ein bisschen beleidigt.
Das Messi-Tor war schon das 2-1.
Ach, guck an. Ja, das lässt mich jetzt ein bisschen ratlos zurück. Ist schön, dass Real trotz dieses heroischen Kampfes gegen die Bayern noch ein Unentschieden sich holen konnte gegen Barca. Nee, ich meine das nicht mal so. Meine Lippen haben diese Worte geformt, aber nichts davon kam auch irgendwo aus der Nähe des Herzens. Ich würde sagen, wir beenden diese Aufnahme. Vielen, vielen Dank euch beiden. Zum einen Flo Bogner von Eurosport.de auf Twitter, der @flopomuk. Flo, danke, dass du mal wieder mit dabei warst.
Ja, immer wieder gerne, und danke euch für den lustigen Abend.
Freut mich sehr. Und außerdem vielen Dank, dass er mit dabei war. David Theiss, Autor bei 90plus.de, bei Twitter @David_Theiss, da war er besonders kreativ. Danke dir, David, für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Und auch euch lieben Dank allen Hörerinnen und Hörern und allen Supporterinnen und Supportern. Ihr könnt den Rasenfunk unterstützen auf rasenfunk.de/unterstützen. Erfahrt ihr wie. Ansonsten werden jetzt im Forum die Fragen für den Rasenfunk Royal freigeschaltet, und wir werden eine Football Leagues Folge machen, wo ihr Raphael Buschmann Fragen stellen könnt. Auch die könnt ihr im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de platzieren. Und dann hören wir uns. Es gibt einen Kurzpass am Dienstag. Die nächste Schlusskonferenz erscheint am nächsten Sonntag. Und das Tribünengespräch dann am Montag. Meine Güte. Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.